Wir sind wieder in ganz alter Besetzung da, denn David ist aus seinem dreiwöchigen Urlaub auf Korsika zurückgekehrt. Natürlich hat er ganz, ganz viel davon zu erzählen und er hat natürlich auch ganz viel mitgebracht, in Klammern zu essen. Und natürlich muss ich ihn noch updaten über die Nachrichten, die es so in den letzten 3 Wochen gab. Viel Spaß bei einer ganz klassischen Airliners.de Gedankenflüge-Podcast-Folge.
Viel Spaß.
Gedankenflüge. Der Luftfahrt-Podcast von Airliners.de. Mit David Hasse und Alexander Fink.
Ey Alex, ich sag dir, ich mach das nie wieder. Es war so heiß auf Korsika. Aber die Damen zu Hause wollten gerne auch mal normalen Sommerurlaub machen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Also ich meine, du weißt ja, ne? Aber vielleicht für alle anderen da draußen. Ich mache ja normalerweise
fest im Sommer
sehr gerne
da, wo es kalt ist, ja.
Urlaub in Norwegen oder Finnland, ja. Ne? Tendenziell Lappland, gerne auch mal Island. Ich kann das einfach nicht haben, wenn das so warm ist. Und das war halt durchgängig zwischen 30 und 40 Grad.
Ja. Ja,
so. Und das war mir zu viel. Trotz Pool, trotz wirklich ganz, ganz tollen Stränden auf Korsika und so. Also, naja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Alle, ja, die uns auf YouTube und auf Spotify auch visuell verfolgen, die sehen hier vorne, ja, so schön Kopperschinken, ein paar schöne Salamis, ne? Wildschweinsalamis, Baguette. Ein bisschen Käse, ein Baguette habe ich aufgebrochen.
Ein paar Kekse und natürlich Alkohol.
Na klar, ne? Und das werden wir nachher, würde ich sagen, so im Laufe des Podcasts irgendwie auch mal anschneiden, ja, und ein bisschen probieren oder so.
Ist ja eigentlich klar, dass das hier wieder sämtliche Klischees bedient, ne? Die zwei Dickerchen sitzen da und essen auf dem Tisch natürlich.
Naja,
da freuen die sich wieder alle.
Aber so ist es ja doch.
Also wir laden zum Rage-Baiten ein.
Genau, Rage, so viel ihr wollt. Wir freuen uns drauf. Nee, waren aber schöne 3 Wochen, nichtsdestotrotz.
Ja, fand ich auch schöne 3 Wochen ohne dich.
Ja, stimmt so, ne? Also waren
ist auch Urlaub für mich.
Ja, waren schöne 3 Wochen, war schon mal die Hälfte der Miete. Nein, ich hab's wirklich vermisst.
Auch. Ja, hab dich auch vermisst.
Wirklich sagen. Ah, so, Küsschen.
Ja.
Naja. Ja, aber ich habe auch viel erlebt, muss ich schon sagen. Also dafür, ja, dass es jetzt nur so irgendwie, ich sag mal, nur Strandurlaub konnten, lustigerweise die Kinder auch nicht. Also denen wurde auch irgendwie, weiß nicht, nach 3 Stunden haben die ein Gehibbel gekriegt und wollten irgendwie wieder weg.
Aber was kann man denn da so machen? Außer Strand?
Naja, also wir waren schnorcheln, wir sind natürlich auch viel rumgefahren. Also Korsika ist ja eine Insel und gehört zu Frankreich und also direkt über Sardinien, ne? Also quasi Anfahrt war mit dem Auto, wir sind mit dem Auto gefahren, mit Stopps. Einmal haben wir in Nürnberg Stopp gemacht und dann haben wir nochmal in der Schweiz Stopp gemacht und dann haben wir nochmal in Pisa.
Oh,
3 Stopps sogar. In Pisa nochmal angehalten, den Kindern das gezeigt, dann mit der Fähre rüber von Livorno, das ist neben Pisa, dann nach Bastia auf Korsika, das ist im Norden der Insel. Und die Insel hat schon, also sie ist erstmal viel, ich war noch nie da, ne? Also für alle, die das jetzt kennen, für die ist das nichts Neues, aber für alle, die vielleicht jetzt so gesehen haben, ja, ist eine kleine Insel da irgendwo, aber nee, so klein ist die gar nicht, also sie ist schon ganz schön groß und vor allem auch relativ vielfältig, ne? Also im Norden relativ rau und also bergig, ganz viel, recht, ja, ursprünglich auch noch, muss ich sagen, hat mir ehrlich gesagt am besten gefallen, ne? So Kap Kors da oben. Die Runde zu machen, ne, wenn man hier oben einmal so rumfährt, so dauert ja einen ganzen Tag. Ne? So, also dauert echt einen
ganzen
Tag.
Ach, und da oben ist dann auch gleich Bastia.
Ja, ja, okay, genau, da kommst du an. So, und da hatten wir eine Woche lang unseren, also so eine kleine Villa gemietet, schön mit Swimmingpool in den Bergen, das war wirklich ganz toll. Und das war bei einem Imker, ne, der hat uns dann mit Honig versorgt und so, also war eine ganz tolle Geschichte. Daneben die Schafe, Ziegen, wie man sich so vorstellt. Und dann sind wir weitergefahren durch die Mitte. An Korte vorbei, das ist so eine große Universitätsstadt da oben in den Bergen und da sah es eigentlich aus wie, ich sag mal, Schweiz, Österreich, ne? Also es ist wirklich quasi alpines Gelände.
Da ist auch ein Flugzeug abgebildet.
Ja, aber es ist nur ein sehr kleiner Flughafen. Okay. Ne? Also ich bin wirklich an allen Flughäfen und Korsika hat eine Menge Flughäfen quasi vorbeigefahren.
Ich sehe sie alle eingekreist hier vor mir.
Und, aber also der in Korte in der Mitte der Insel ist wirklich nur ein ganz kleiner Flughafen. Okay. Da habe ich auch nicht angehalten, also vorbeigefahren. Ne? Und ja, du fährst wirklich vom Norden der Insel, wirklich, also fährst du irgendwie 4 Stunden bis nach im Süden. Das sind kilometermäßig, ist das nicht so viel, ne? Aber es ist halt schon, geht ganz schön hoch und runter und so. Teilweise auch super aufregend, die Straßen da zu fahren. Ne? Und mir hat das so viel Spaß gemacht.
Ja. Ja,
so rechts, links, ne? Teilweise. Also ich habe ja noch ein Auto, was relativ potent ist. Ne? Das ist ja das Schöne, wenn du mit dem eigenen Auto hinfährst. Dann noch Elektroauto und so. Also das hat so viel Spaß gemacht, Sportmodus. Ne? Die, dann greifen dich die Sitze noch mehr und dann kannst du und dann, naja, alle anderen im Auto so, also ja, außer meinem Sohn haben alle anderen im Auto haben ganz da rumgeschrien, gesagt, ich soll nicht so schnell fahren. Und ja, ist ja auch gut so, ne, dass du ja da nicht zu schnell fährst. Und, aber die Einheimischen, ne?
Ja, die drehen wahrscheinlich auch drauf. Die kennen also auch nichts.
Ohne Ende, ja. Und du musst halt wissen, zum Teil sind das wirklich Straßen. Da haben die dann zwar so dekorativ in die Mitte irgendwie zwar so die Striche gemalt. das ist eigentlich rechts und links ein Radweg.
Die sind nicht bindend.
Ist rechts und links ein Radweg. Da kannst du nicht mit zwei Autos aneinander vorbeifahren. Ja. Und dann geht's aber auch dann irgendwie so zack, wupp, steil. 100 Meter runter oder so, keine Leitplanke. Ne? So. Aber die Straßen generell eigentlich ganz gut. Also wenn du jetzt durch Italien fährst, ne, dann weißt du, was schlechte Straßen sind und dann kommst du da sozusagen auf Korsika, dann hast du wieder gute Straßen. Also das hat mich gewundert und war eine tolle Sache. Dann waren wir im Süden auch nochmal eine ganze Woche dann und im Süden ist halt, ich sag mal, geile Strände, wirklich ganz toll, ne? Da ganz viele Kreuzfahrtschiffe auch. Wenn du hier Richtung Ajaccio kommst, da, das ist natürlich, ne, da wollen alle hin, auch die mit dem Kreuzfahrtschiff da irgendwie ums Mittelmeer cruisen, weil da ist halt Napoleon geboren, kannst dir das Geburtshaus angucken und so. Dann weiter runter Richtung Figari, Bonifacio ist halt überhaupt die Stadt, ne, auf Korsika, die alle gucken wollen und so in Sandstein. Ne, okay. Geht ganz steil runter und so direkt bis ran in die Klippen gebaut und so. Ja, wirklich tolle Erfahrung, aber da unten ist sehr touristisch, muss ich sagen. War mir eigentlich schon wieder zu voll, ne, ganz ehrlich. Also Ajaccio ist auf der Westküste. Da finde ich es spannender als auf der Ostküste. Die sind wir dann zum Schluss nochmal hochgefahren, haben da nochmal drei Nächte dann auch nochmal verbracht, weil wir auf die Fähre quasi warten mussten, ne, weil die halt, also in Frankreich vergeben die Wohnungen irgendwie immer so von Samstag auf Samstag, offensichtlich, und dann, wenn du halt am Dienstag fährst, hast du nochmal drei Nächte. Okay. So, da waren wir dann auch und da, also die Ostküste, ne, also nicht böse sein, aber ich fand das nicht schön. Das war sehr touristisch und sehr flach und sehr langweilig. Wenn du nur am Strand sitzt, kannst du das da auch machen. Ne, so, aber ja, insgesamt ganz klasse. Und also wie gesagt, ich war überrascht, dass es doch so groß ist. Und ich war überrascht, dass sie halt auch irgendwie so viele große Flughäfen haben. Ist natürlich jetzt kein Geheimnis oder sowas. Und hätte man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, hätte ich es auch gewusst. Ich wusste nur, dass von Berlin nach Korsika fliegen hätte irgendwie pro Nase, zumindest als wir geguckt haben, irgendwie fast ein Tausi gekostet mit der Eurowings.
Gibt es einen Direktflug?
Ja, gibt es Direktflug. Also nach Bastia auch. Und das war uns dann zu teuer. Und dann sind wir lieber mit dem Auto gefahren. Ja. So, aber es gibt wirklich, also der größte Flughafen ist Ajaccio. Das ist auch die Hauptstadt. Okay. Ne, das ist die Hauptstadt, da wohnen 70.000 Leute, also eine kleine Hauptstadt, aber für die Insel ist das halt die größte Stadt. Das ist der größte Flughafen auf der Insel. Ne? Und die haben so 1,6 Millionen Passagiere, habe ich geguckt.
Oh, krass.
Pro Jahr.
Für 70.000 Einwohner.
Naja, das ist natürlich.
Halt die Touristen halt natürlich. Ja. Und die werden wahrscheinlich auch viel irgendwie zum Festland pendeln, oder?
Naja. Ne, also kann ich vielleicht ja nachher nochmal ein bisschen auch nochmal, oder machen wir jetzt den Teil einfach jetzt gleich.
Oder mach doch einfach.
Machen wir jetzt gleich. Also vielleicht ganz insgesamt, ja. Also insgesamt habe ich rausgefunden, kommen so 8,5 Millionen Passagiere von und nach, oder werden 8,5 Millionen Passagiere von und nach Korsika transportiert. Ne?
Ordentlich.
Mit Flugzeug und mit Fähre. Ne? Und ich hätte gedacht, also hätte ich wetten müssen, ich hätte gedacht, die allermeisten kommen im Schiff, weil du hast halt so große Fährhafen auch da und so. Aber ist gar nicht so. Es kommen wirklich, es ist ungefähr halb-halb und ein bisschen weniger Schiff. Also mit der Fähre kommen 4,1 Millionen, hin und zurück natürlich auch immer. Mhm. Und mit dem Flieger 4,4 Millionen, jedenfalls die Zahlen vom letzten Jahr. Mhm. Und dann gibt es noch so knapp unter einer halben Million Leute, die da halt mit dem Kreuzfahrtschiff kommen und dann noch wieder weg sind. So, die zählen nicht. Ne? Also von daher fand ich interessant, ne, dass eigentlich genauso viele Leute fliegen, wie mit dem Schiff fahren. Und noch interessant, ich habe da auch mit einigen der Vermieter dann darüber gesprochen, die übrigens super nette Menschen alle waren, ne? Also alle, die ich da getroffen habe, waren super nett.
Nicht die typischen Franzosen also, ja? Immer hier Vorurteile
rauszulassen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, also die waren alle ganz nett, wobei es auch echt schwierig war, zum Teil sich zu unterhalten, weil die dann halt irgendwie auch nur Französisch konnten. Ich dann so mit meinem Schulfranzösisch und dem Google-Übersetzer und so, und irgendwie ging's, ja. Aber die haben... die haben dann für die Flüge zum Teil auch so Sonderkonditionen. Mhm. Ich habe dann geschaut, es gibt ohnehin relativ viele so PSO-Flüge von und nach Korsika. Also Public Service Obligation, also Flüge, die quasi EU-mäßig subventioniert werden dürfen, und das macht dann Frankreich auch. Ja. Und da laufen also 90 Millionen Förderungen in Flugverbindungen von und nach Korsika, nicht nur für die Einheimischen, sondern auch touristisch, ja, Förderungen. Und also die meisten Flüge, also das wird dann mal ausgeschrieben, und die allermeisten macht dann halt Air Corsica davon. Air Corsica fand ich auch ganz interessant. Die haben auf allen vier dieser Flughäfen haben die eine Basis, und die haben ja insgesamt nur 14 Flugzeuge.
Das ist...
Ne? Also ich glaube, also die haben wahrscheinlich Crewbasen über, die Flugzeuge werden dann wahrscheinlich auch so ein bisschen rotieren, aber die haben halt 7 A320, einige Neos davon auch schon, und die haben 7 ATR-72.
Ja.
Und damit fliegen die halt vor allem in allererster Linie Richtung Frankreich.
Machen die ja auch auf der Insel Verkehr, oder?
Also das habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen.
Okay.
Habe ich nicht nachgeguckt, glaube ich aber auch nicht.
Ja, okay.
Und ganz generell ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, dass diese Flughäfen, die machen sich auch keine Konkurrenz untereinander, weil die gehören alle den Handelskammern.
Hm.
Also quasi der Handelskammer, wenn man so möchte, wobei Korsika ist zwei Departements in Frankreich.
Okay. Ja,
also wenn du das so kennst, Korsika, also französische,
so
ja genau. Also so Norden ist halt quasi dann Bastia die Hauptstadt, und im Süden ist dann Ajaccio die Hauptstadt. Mhm. Und die haben halt beide quasi eine Handelskammer, aber ist halt koordiniert.
Ja, klar. Ne,
so. Und also die beiden Flughäfen Ajaccio und Figari gehören halt zu der südlichen, zum südlichen Departement, auf dem Nummernschild dann 2B, und die Flughäfen Calvi und Bastia, die gehören halt zum nördlichen, zur 2A. So. Aber es gibt halt quasi keine Konkurrenz unter den Flughäfen, und auch lustigerweise keine Konkurrenz zu den Häfen, weil auch die Häfen werden von der Handelskammer betrieben.
Ja, spannend.
Ja. Nee, total spannend, eigentlich so von der Konstellation. Ach so, übrigens, ich habe gesagt, 90 Millionen werden für Flüge ausgegeben.
Ja.
In allererster Linie hier Richtung Marseille, Nizza, Paris.
Mhm.
Gibt noch ein paar andere Sachen, die dann da auch geflogen werden. Macht in erster Linie die Air Corsica. Aber eben auch zum Teil zusammen mit der Air France. Da gibt es dann auch so eine Art Joint Venture sogar. Und auch die Volotea hat etliche dieser PSO-Flüge. Und dann noch so ein paar kleinere Airlines, die man eigentlich nicht kennt, die so lokal sind. Und die auch so mit ATR oder sogar Beechcraft oder sowas dann fliegen. Auch Richtung Italien dann und so. Also das war auch ganz interessant. Und die Leute, die da wohnen, die können dann also da auf bestimmte Tarife dann auch zugreifen. Da gibt es quasi maximal Tarife, die dann bezahlen. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber die eine Vermieterin meinte, hin und zurück Paris kostet maximal 250 Euro oder so.
Oh, okay.
Ja, also ist jetzt nicht super billig.
Aber dafür aber kannst du dich drauf verlassen.
Dass, genau, du kriegst wohl da auch immer auf jeden Flug. Und, und ähnliche Subventionen in sogar noch größerer Höhe gibt es auch für den Seeverkehr, 110 Millionen pro Jahr. Wobei das irgendwie anders geregelt ist, weil die Route an sich schon irgendwie insgesamt gesponsert ist, während bei den Flügen ist das zum Teil so, dass da auch nur einige Sitze oder ein bestimmtes eine bestimmte Kapazität wird quasi gefördert. Also ganz interessante Konstellation. Ich fand's super interessant, das mir anzugucken. Sind alles natürlich eher Regionalflughäfen.
Mhm.
Wobei ich muss sagen, also der größte Flughafen für uns jetzt hier aus dem deutschsprachigen Raum ist wirklich Bastia. Ne, da fliegt die EasyJet von Basel und Genf, da macht sie übrigens quasi auch an allen anderen Flughäfen. Also wirklich ganz interessant. Also ich sag mal, Ajaccio und Bastia sind dann schon die Flughäfen, wo eigentlich so auch die ganze Woche geflogen wird, während halt Calvi, der kleinste von den Vieren, und aber auch der Figari-Flughafen da im Süden, das sind eher dann Destinationen, die so einmal pro Woche geflogen werden. So, Bastia hast du aber die Eurowings, ne? Berlin haben wir schon gesagt, Köln, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, das ist jetzt so gerade aktuell, wo die so kommen. Lufthansa fliegt relativ regelmäßig nach Frankfurt und München oder kommt aus Frankfurt und München, und Austrian kommt aus Wien. Air Corsica fliegt lustigerweise auch nach Wien. Dann in der Hauptstadt fliegt dann eben auch EasyJet, habe ich gesagt, nach Basel und Genf, aber auch die Air Corsica zum Beispiel nach München und nach Wien. Da ist also weniger, ich sage jetzt mal, wirklich deutsche Airlines oder sowas. Du kannst allerdings auch noch mit der Eurowings, ist wohl so ein Charterflug irgendwie gerade ab Salzburg nach Calvi fliegen.
Mhm.
Und was es eben auch noch gibt, dann unten im Süden nach Figari, fliegt auch die Lufthansa nach Frankfurt und mit der Edelweiß geht's ab Zürich da auch hin. Ja. Naja, also insgesamt spannend.
Es klingt voll wie so ein kleines F-Geek-Paradies. Also ich hatte ja richtig Bock, jetzt dahin zu fahren und die Flughäfen mir anzugucken, mal die ein oder andere Airline mal zu fliegen, mal so ein paar spannende Strecken da mal sich rauszusuchen.
Ja, auf jeden Fall. Also,
das klingt richtig cool, wenn,
Wenn du mit dem Elektroauto unterwegs bist, hast du eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit groß, als zu den Flughäfen zu fahren, weil da sind immer die großen Ladeparks mit dem Schnelllader.
Sehr gut.
Und ich sag dir, ey, bei 40 Grad Außentemperatur ist schon geil, wie schnell die Autos laden. Ey, mein Auto hat sich die 235 gezogen vom von der ersten Minute. Und dann waren wir da, also ich konnte gar nicht so schnell einmal durchs Terminal laufen, wie wir da immer weg waren. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wobei, ja, als wir durch Italien gefahren sind, war es so heiß, dass der auch angefangen hat, die Batterie zu kühlen. Ne, das ist eigentlich was ich nur aus dem Winter kenne, dass er sie warm macht, aber also, da hat er sogar gekühlt. Naja, aber also insgesamt, dass die wirklich vier doch relativ große Flughäfen haben, ist schon interessant. Drei davon, nämlich Bastia, Ajaccio und auch Calvi sind ehemalige Militärflughäfen. Mhm. Figari nicht, die brauchten sozusagen unten noch was Touristisches. Ja, also das wurde sozusagen dann von sich aus entwickelt. Vielleicht auch nochmal so als kleiner Hinweis, ganz interessant. Ich habe gesagt, Ajaccio 1,6 Millionen, Bastia 1,5 Millionen, also ungefähr pari pari. Dann eben Figari hatte, 920.000 Passagiere im letzten Jahr und Calvi 400.000. Also das ist sozusagen so die Größe. Und vielleicht ganz generell, es ist natürlich insgesamt eine relativ kleine Fläche, wenn man so möchte, aber du kannst ja mit dem Auto da jetzt, also keine Autobahn oder so, du fährst, wie gesagt, schon von Bastia nach Figari bist du bestimmt 3,5-4 Stunden unterwegs. Und wenn du nach Calvi willst, dann ist es halt wahrscheinlich noch schlimmer. Gerade nach Ajaccio sind dann tendenziell die größeren Straßen oder so. Aber das ist ganz lustig, es gibt so auf den Karten, gibt es dann so so eine Matrix-Darstellung. Da hast du quasi alle größeren Städte, einmal oben und einmal an der Seite. Mhm. Und dann kannst du quasi gucken, wenn du von da nach da willst, wie viele Kilometer sind das eigentlich auf Straße? Und wie lange fährst du da auch? Weil es halt nicht jede Straße gleich ausgebaut. Und dann hast du halt da wirklich Ausreißer dabei, wo du halt wirklich denkst, meine Güte, ey, so lange fährt man da? Das sind doch nur 100 Kilometer. Nee, war aber toll.
Klingt sehr gut. Also ich habe richtig Bock drauf bekommen. Und bevor wir jetzt überleiten zu den letzten Wochen, kann man ja gleich auch nochmal sagen, ich finde, das passt ja sehr gut, was du hier so zu den Flughäfen gesagt hast, so Regionalflughäfen, ne? Was wir im Podcast der letzten Woche hatten, als der Teuger hier saß. Also guckt euch oder hört euch den nochmal an.
Ja, der Deep Dive zum Thema.
Also greift ganz gut das hier auf, so mal zu sehen, ne, was passiert eigentlich. Klar, Korsika, Insel, was sehr speziell ist.
Ne, wir haben vier
Regionalflughäfen, die halt irgendwie offensichtlich auch alle ihren Stellenwert haben.
Ja.
Und
gebraucht werden. Leuten, die da wohnen und gebraucht werden von der Tourismuswirtschaft. Und es gibt trotzdem hier Diskussionen um Level Playing Field und sowas. Allerdings geht es da eher weniger so um die Flughäfen an sich, sondern bei den Fähren ist wohl ein großes Thema, dass die sich alle gegenseitig da behaken. Wer kriegt jetzt da die Subventionen und wer nicht und so weiter, für welche Strecken und so. Ne, also da so Corsica Ferries und so oder Moby und wie sie nicht alle heißen.
Ja, und ich muss einmal noch klugscheißen zum Podcast der letzten Woche. Da hattest du nämlich gesagt, der Fitnesscheck, das ist ja ein komischer Begriff von der EU. Die lassen sich ja immer so komische Begriffe da einfallen. Das passt ja gar nicht. Und jetzt muss ich klugscheißen, zugegeben mit dem Wissen meiner Frau. Die hat nämlich gesagt, das passt sehr gut, da zu sagen Fitnesscheck. Denn bei Darwin ging es ja auch um Survival of the Fittest. Und da ging es ja nicht um, also wer ist am fittesten, sondern wer passt sich am besten an.
Ah, also das heißt nicht Fitness in dem Sinne, sondern ob das alles passt.
Genau.
Ah.
Und wer kann sich den Gegebenheiten am besten anpassen? Also, liebe EU, habt da richtig gekocht.
Also mehr Kulpa. Ich denke natürlich, als so sportlicher Mensch wie ich bin, bei Fitness immer sofort ans Studio. Und da bin ich aber wahrscheinlich zu sehr verbohrt in meiner Activity-Bubble. Ja,
ist zu viel dein Eiweißpulver wieder getrunken. Ja. Ne?
Da habe ich dann falsche Assoziationen gehabt. Ja, vielen Dank an deine Frau, ne, dass wir das auch nochmal geklärt haben. Während ich dann da so saß, habe ich auch einige Sachen verpasst. Ne?
Ja, hast du denn irgendwas mitbekommen, groß? Hast du denn irgendwas im Kopf, wo du sagst, also da konnte ich ja gar nicht vorbeikommen?
Also ich habe natürlich ein bisschen mitgelesen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass der Verkehrsminister zurückgetreten ist, / wurde.
Da stand mal sogar noch kurz noch im Austausch dazu, ne?
Genau. Ich habe so ein bisschen Condor mitbekommen. Ich habe natürlich eigentlich jeden Tag so ein bisschen auf die Seite geguckt. Ich habe auch viel das sozusagen, also eigentlich wie so ein Nutzer aus Nutzersicht quasi mitverfolgt. Habe gesehen, dass ihr auf Social Media angefangen habt, ein paar coolere Teaser zu setzen. Ich habe mitbekommen, dass es unser Magazin jetzt auch als Kindle-Version gibt.
Stimmt.
Ne? Also wenn man so ein Amazon Kindle hat und damit gerne Bücher liest. Ich habe so ein Ding, ja. Ich muss das mal raussuchen
Könnt
und wieder
reaktivieren.
Könnt ihr euch
direkt ans Kindle schicken lassen?
Dann kann man, das ist so, ja? Also unser Magazin, wie gesagt, kommt ja immer mittwochs, ne, mit den großen Artikeln der Woche, und das kann man sich jetzt aufs Kindle schicken lassen. Geht genau. Automatisch?
Oder geht, wie? Du musst das einmal in deinem Konto quasi verknüpfen, also mit dem Konto hier und mit dem Amazon Kindle-Konto. Mhm. Und wenn du das einmal eingerichtet hast, dann kannst du dir das jede Woche dann dahin schicken lassen, ganz automatisch. Dann hast du
auch ein Kindle drauf. Auf der Webseite
bei genau. uns. Genau. Ja. Also wir können ja gerne auch nochmal den Artikel dazu reinpacken. Falls ihr es noch nicht gemacht habt,
aber
ihr Plus-Abonnenten seid und das Magazin jede Woche auf dem Kindle lesen wollt.
Ja, hätte ich mein Kindle mitgenommen, hätte ich sozusagen dann immer automatisch quasi jede Woche dann das bekommen. Ja, cool. Das wäre geil gewesen.
Ja. Mein Tipp, ich kann auch gleich noch einen Tipp abgeben, habe ich gestern entdeckt auf Netflix, also auch was für dich vielleicht. Es gibt eine neue Miniserie, die heißt The Bombing of Pan Am 103.
Ah, okay.
Eine Serie, nicht von Netflix selber produziert, sondern von MGM und BBC. Wird die ersten zwei Folgen geguckt und ist echt gut. Also rollt nochmal diesen ganzen Fall von, dieses Attentat auf die 747 von Pan Am, die da über Lockerbie dann damals abgestürzt ist, eben aus dieser ganzen Ermittlerperspektive auf.
Aber ist das irgendwie quasi fiktionalisiert, oder?
Es ist im Großen und Ganzen sehr nah dran. Es ist halt vor allem bei den Charakteren schon stark zusammengefasst, ne? Also weiß nicht, wenn du auch die Serie Tschernobyl kennst, da hat man auch so ein bisschen damit gespielt, dass man so gewisse Charaktere stellvertretend für gewisse Personengruppen genommen hat, die das dann halt repräsentiert haben. Hier hat man es auch so ähnlich gemacht. Weist man auch darauf hin, aber sonst ist man sehr nah dran. Und ich finde es sehr, sehr gut umgesetzt. Schauspielerisch sind so manche Sachen so manchmal ein bisschen zu vorhersehbar, aber sehr emotional, sehr düster und echt ganz gut umgesetzt. Ich bin gespannt, wie die letzten vier Folgen noch werden. Weil man schon sehr schnell, sehr weit ist. Also es geht sehr schnell darum, dass es offensichtlich ein Attentat ist. So, ich dachte, da würde man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen von den Abschürzen. So.
Naja, das gut, hat man komplett rausgelassen. Jeder, der es guckt, was es war.
Genau, also so nach 10 Minuten bist du halt schon in diesem brennenden Dorf Lockerbie. So, und dann geht's halt los, wie sie das da alles dann irgendwie versuchen, irgendwie klarzukommen mit.
Ich hab einen Teaser gesehen, dass das bei Netflix jetzt auch irgendwie was zur 737 gibt, ne? Hast du das gesehen? Es
war schon mal was, also zu schon was Älteres.
Ja,
die 737 Max Fälle. Die Doku war auch sehr gut.
Aber das ist eher so eine Art Dokumentation, wenn ich das richtig verstehe.
Das war eine Dokumentation.
Ist das nicht neu?
Nee, ich also irgendwie... das kam schon vor ein paar Jahren raus und das war von Netflix auch selber
produziert. Achso, vielleicht kommt das jetzt auf Deutsch.
Ich würde sagen, weiß ich gar nicht mehr. Habe ich das damals auf Deutsch geguckt?
Naja.
Also guckt euch das auf jeden Fall auch an. Das ist eine tatsächlich gute Serie.
Das war so mit Whistleblowing und sowas
alles. Ja, genau. Und dann gibt es ja auch noch die MH370-Serie von Netflix und die ist, um ehrlich zu sein, ziemliche Kacke.
Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt, da haben wir schon mal drüber unterhalten, hast gesagt, musst du dir nicht antun.
Ja. Naja, gut.
Naja, so also Fernsehen habe ich gar nicht, also Fernsehen habe ich eigentlich gar nicht geguckt. Ich habe ein bisschen Fußball geguckt.
Ach ja, Tatsache.
Weil am Anfang war noch ein bisschen, ne, da war ja Frankreich dann auch relativ schnell draußen. Einmal haben wir so quasi Public View auf so einem Campingplatz gemacht. Guck, wo kann man das hier gucken? Ja. Und dann ich so, musst du, und dann sind wir zu so einem Campingplatz gegangen mit ganz vielen Franzosen. Naja. Ja, war ganz lustig. Man hat hier, wenn man da so geguckt hat, dann, also die Franzosen haben im Fernsehen dann so zwei Leute, die das immer kommentieren, und es ist dann zum Teil auch relativ schnell, wie das kommentiert wird. Und das sind die beiden, die sitzen da, wo Schweinsteiger immer und diese Frau da immer sitzen. Und wie heißt
was? Esther Sedlacek.
Ja. Und das Lustige war, dass die Franzosen, zumindest bei dem Einspieler, direkt dahinter, also oder davor gesessen, und dann ging das da relativ steil runter. Ja. Dann hast du die beiden immer da quatschen gehört. Dann hast du Bastian und Esther gesehen. Ja. Und das fand ich ganz lustig.
Ja. Ja. Ja, guck mal, die Deutschen sind auch da. Ja.
Ansonsten ist mein Französisch halt super schlecht und so. Ja. Deswegen haben wir so gut wie nichts verstanden. Ja, was dann da erzählt wurde. So, aber man kann ja Fußball trotzdem gucken. Ja. Das haben wir dann auch
gemacht. Das stimmt.
Naja.
Gut. Nachrichten der Woche.
Nachrichten
oder
der
Wochen.
Der Wochen.
Kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, also du hast es schon kurz erwähnt, Bundesverkehrsminister ist gegangen worden, beziehungsweise hat sich dann, weil er dann doch nicht gegangen wurde, hat er sich entschieden, ich gehe dann mal selber.
Naja, ich glaube, bevor er dann wirklich gefeuert wurde, hat er gesagt, dann ziehe ich jetzt mal. Ne?
Also eigentlich sollte ja die Kündigung schon früher ausgesprochen werden, ist dann nicht ausgesprochen worden, weil sein designierter Nachfolger dann doch keinen Bock mehr hatte. So, und dann hing er da so ein bisschen in der Luft.
Ja, und das war also
das wegen war Bahn, zu sagen. Ne? Ja, also genau, das war wohl das Hauptargument, dass er da bei der Bahn also der Patrick Schnieder, der das Ministerium vorher begleitet hat, ja, soll da wohl zu wenig Arbeit reingesteckt haben oder nicht den erwünschten Erfolg gezeigt haben in der aktuellen Legislaturperiode, zumindest bislang. Sein Nachgänger Bilger, also ganz ehrlich, sagt mir nicht viel der Mann. Ich habe auch mal so ein bisschen geguckt, also er hatte unter Dobrindt, als der Verkehrsminister war, ein bisschen auch so im Luftverkehr mit zu tun gehabt, aber sonst nicht so viel. Mal sehen. Mhm. Also es kam auch wenig Echo aus der Luftverkehrsbubble zu dem Wechsel.
Ja gut, da muss ja nun jetzt nichts Negatives bedeuten, aber ja. Ich sag mal, wir können vielleicht aus Branchensicht glücklich sein, dass eigentlich so die Sachen zum Luftverkehr durch sind, ne? Die Bundesregierung gesagt hat, die sie tun wollen würde. Also erstmal die Rücknahme der letzten Erhöhung der Luftverkehrssteuer, ja. Das ist durch.
Ja.
Und zum anderen dann ja auch die Luftverkehrsstrategie oder die Luftfahrtstrategie, die wurde ja auch auf der ILA dann jetzt präsentiert. Also das sind die zwei großen Dinge gewesen, die ich jetzt von dieser Regierung erwartet habe. Und die sind nur da. Mal gucken, wie es weitergeht.
Ja.
Ne? Also mal sehen, wie sich der neue Minister einbringt. Und ich sag mal, wenn du jetzt weißt, dass der Vorgänger, dass dein Vorgänger wegen der Bahn irgendwie gefeuert wurde, dann wirst du jetzt wohl irgendwie schauen, dass du die Bahn irgendwie hinkriegst. Wobei da natürlich auch schon Generationen an anderen Managern, nicht nur bei der Bahn, sondern auch politisch dran gescheitert sind, das irgendwie auch nur ansatzweise in irgendeine normale Richtung zu bringen. Naja, ist halt immer so ein bisschen schwierig.
Ja.
Da den Kopf hinhalten zu müssen und von daher, also ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn Politiker dann auch ja so dann reagieren, dass sie dann noch sagen, okay, dann trete ich halt zurück.
Ja.
Ne, ist besser, als wenn man dann da irgendwo drin hängt und da irgendwie
dran
und klebt an irgendeinem Stuhl oder so.
Ja.
Nur, ja, auf das der anderen Seite, ich weiß nicht.
Also
ich stecke da jetzt nicht tief genug drin in dem ganzen Bahnthema, was der Schnieder da jetzt hätte irgendwie besser machen sollen oder so.
Ja.
Oder anders machen können oder welche Erwartungen da gesteckt wurden, sind, ist mir fachfremd. Keine Ahnung, ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht.
Naja, vielleicht, kann ja sein, dass jetzt richtig was vorangeht, dass wir in 2 Jahren sagen, in 10 Minuten mit dem Transrapid von München Hauptbahnhof nach Rom oder so.
Genau. Also,
Paris, Charles de Gaulle oder Heathrow.
Nee,
irgendwas davon.
Die Sache ist, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, dieses Thema Verkehrsministerium, das ist seit so vielen Jahren durch so viele Hände gegangen.
Ja.
Und das war jetzt, wie soll ich das ausdrücken? Also das waren jetzt vielleicht nicht immer die glücklichsten Hände.
Na. Das stimmt, und da wurde auch ganz oft der Fokus auf ganz andere Themen gelegt. Ne? Ja. Also erinnern wir uns hier an Herrn Scheuer und seine Autobahnmaut. Aber auch ganz grundsätzlich, also dieses ganze Bahnthema, also ganz ehrlich, möchte ich mich jetzt auch nicht stellen wollen. So. Also dieses ganze Konstrukt ist ja schon völlig Banane, dass dieses Unternehmen doch nicht eben immer noch ein Staatshänden ist und der Staat da immer noch mitmischt. Und aber das Projekt wie Bahn zu privatisieren auch völlig an der Wand gefahren wurde und jetzt musst du irgendwie gucken, wie du mit dieser Baustelle da klarkommst.
Ja, es kostet uns einfach als Steuerzahler Milliarden jedes Jahr.
Ja.
Wenn man drüber nachdenkt, was man damit in der Luftfahrtforschung hätte bewegen können. Aber ist ein anderes Thema. Ist letztendlich genauso, wie ich es ja letzte Woche auch mit Tolga ja hier im Podcast besprochen habe, in dem Deep Dive. Wie viel bist du bereit, dafür auszugeben, dass halt bestimmte Infrastruktur da ist? Und wenn du halt als, ich sag mal, Gesellschaft d'accord bist damit, dass du halt eine Bahn haben willst, die so aussieht wie die Deutsche Bahn, ne? die sozusagen nicht nur Regionalverkehr macht, sondern auch Fernverkehr macht und auch Hochgeschwindigkeitsfernverkehr macht und so weiter. Und du dann halt, da musst du halt auch bereit sein, das zu bezahlen.
Ja. Ne?
Weil du halt irgendwie der festen Überzeugung bist, dass unterm Strich irgendwie fürs Land dabei was Gutes rauskommt. Und wenn das halt, ja, wenn der Bundeskanzler glaubt, dass dem nicht mehr so ist, naja, dann kann man das ja mal mit einer neuen Personalie vielleicht versuchen, irgendwie in eine andere Richtung zu schieben, wobei ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass da irgendwie irgendwas sich grundlegend dran verändern wird, weil dieses historisch gewachsene System einfach so viele Probleme mit sich bringt.
Ja.
Gerade im Hochgeschwindigkeitsbereich,
das
ist ja der Bereich, wo wir uns ja häufiger mit der Bahn dann beschäftigen, einfach weil eben in dem Bereich dann eben ja die Eisenbahn eine Konkurrenz ist zum innerdeutschen Luftverkehr, beziehungsweise ja dann auch ein Partner ist im innerdeutschen Zubringerverkehr, ne? Entschuldigung, in erster Linie ja dann auch Richtung Frankfurt und so weiter. Und da sind so ein paar Sachen, die man natürlich sicherlich da irgendwie so von der Seitenlinie dann da reinrufen könnte. Die sind meistens nicht so besonders nett, weil man halt ja sich wünschen würde, dass das, wenn man denn jetzt schon nach Frankfurt mit der Eisenbahn fahren muss, das dann wenigstens irgendwie klappt. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Mal gucken, ob die Italiener kommen, ne, mit der Eisenbahn nach Deutschland. Das war es auch noch so ein Thema, was.
Genau, es gibt ja da auch mittlerweile Beef, vor allem mit Flix.
Ja, die sehen sich so ein bisschen benachteiligt.
Genau, was soll denn das, dass sie da irgendwie da so viel für sich einfordern? Das kann doch nicht sein, dass dass ihnen da auch noch nachgegangen wird. Was ist denn mit uns hier? So, ja, kann man jetzt erstmal grundsätzlich verstehen, aber.
Ja.
Ich finde die Herangehensweise von den Italienern da schon sehr spannend, da also richtig aggressiv jetzt hier drauf zu drücken auf dem Markt und das auch auszudrücken.
Ja.
Finde ich eigentlich ganz gut und ich bin gespannt. Soll ja auch bis nach Berlin dann bald mal gehen, ne,
die Strecke. Die haben auch richtig geile Züge, ne, mit einer richtigen First Class und sowas da drin.
Freccia Rossa.
Ich habe die ganz oft gesehen, weil ich bin ja diese Autobahn, war es die A1 oder so in Italien? Ich glaube, die hieß A1 oder hieß A3, ich weiß gar nicht, das von Mailand dann runter Richtung Florenz und dann nach Pisa abgebogen. Und da fährt die halt ein ganz schönes Stückchen da auch parallel eben ja auch mit dem Zug und da haben echt viele gekommen, habe ich mich gewundert. Ne, wenn du die A9 runterfährst hier zwischen Berlin und München, so viele ICEs fahren da nicht. Nee,
musst du Glück haben, dass du da mal einen siehst.
Dass du da mal einen siehst, musst du echt Glück haben. Und also da in Italien, da kamen irgendwie ständig welche, also gefühlt. Ja. Und das ist so ein Ding, also wenn da jetzt, ich sag mal, ich bin der festen Überzeugung, dass Bahnfahren muss nicht billiger werden, sondern Bahnfahren muss angenehmer werden. Das fängt an vom Geruch in den Bahnhöfen, über den ich mich ja nicht mehr beschweren darf, ohne dass hier gleich die Kommentarspalten explodieren. Aber ist halt so, wenn ich in den Flughafen gehe, riecht es halt nicht nach Pisse.
Ja.
Vielleicht so rum ausgedrückt. Ne? Und hört halt auf, dass halt irgendwie selbst First Class fahren bei der Eisenbahn, das ist halt so ein Experience wie ein Billigflieger. Kommt einer, dann kannst du was kaufen. Das
kann man so sagen, ja.
Dann kommt einer, dann kannst du irgendwie ein Getränk kaufen.
Der Unterschied zur zweiten Klasse ist, dass einer kommt, der dir was verkauft, ja.
Naja.
Sonst musst du halt da hingehen, um dir was zu kaufen.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn du halt, weiß nicht, 6-7 Stunden in so einem Zug verbringst, dann kannst du da auch einen vernünftigen Sitz erwarten. So, der sich so runterfährt.
Eine Tasse Kaffee.
Oder dass einer kommt und dir was zu essen bringt, oder meinetwegen kannst du es ja kaufen, aber dass es auch was Vernünftiges ist.
Ja.
Und nicht nur irgendeinen, weiß nicht, Gefrier-Baguette oder sowas, einmal in der Mikrowelle matschig gemacht wurde.
Ja.
Also das sind so Sachen, da freue ich mich auf jegliche Konkurrenz, die nach Deutschland kommt. Und das werden wir dann ja mal sehen. Und dann wird der Minister sich ja auch darum kümmern müssen.
Ja.
Das wird dann Spagat, ne? Dir gehört die Bahn und dann kommt gleichzeitig noch Privat und die sind eigentlich viel geiler.
Ja.
Meine Güte.
Ja, naja. Also viel Spaß, Herr Bilger.
Ja.
Dabei. Einige Herausforderungen. Die hat sich auch Carsten Sport zu stellen mit seiner Lufthansa Group. Hatten ja schon, oder generell ist jetzt natürlich Anfang August so, ne? Und so Ende Juli, Mitte Juli, Ende Juli, Anfang August kommen dann halt meistens die ganzen Quartalzahlen und damit ja dann auch die Halbjahreszahlen. Und ist jetzt nicht großartig überraschend, dass ausgerechnet nur eine Lufthansa Group da jetzt nicht gerade so rosig aussieht, sondern quasi alle Airlines haben ein ziemlich hartes Quartal hinter sich. Bei der Lufthansa sah es aber ganz schön hart aus. Also mal ganz kurz die Zahlen. Also bereinigtes Betriebsergebnis minus 56% auf 383 Millionen Euro gesunken. Der Nettogewinn um 88% eingebrochen auf 123 Millionen Euro. Vor allem auf Mehrbelastung durch den Irankrieg und auf die Streikkosten zurückzuführen. Insgesamt 750 Millionen Euro, die man da in den Sand gesetzt hat.
Ja, und der Irankrieg ist so Kosten für Kerosin und so.
Ja, also 600 Umwege. Millionen gehen auf die Kerosin, auf die zusätzlichen Kerosinkosten jetzt durch den Irankrieg und 150 Millionen auf den Pilotenstreik im April zurück.
Haben Sie was zu Cityline also gesagt?
Nur so viel, dass die CRJs verkauft werden. Also man ist da gerade in Verhandlungen. Offensichtlich aus den USA Interesse da, wo sie auch noch vermehrt im Einsatz sind. Und City Airlines so schlank und rank und so gut und profitabel unterwegs, dass das nur Sinn ergibt. Mehr oder weniger der O-Ton, dass man da jetzt mehr und mehr drauf schwenkt. Und natürlich hast du noch das Personal zu zahlen aus der Cityline, ne? Das ist natürlich immer noch da, das ist ein Kostenfaktor, der dir nicht irgendwie schöner gerechnet werden kann, weil die Flugzeuge einfach am Boden stehen. Sonst gab es gar nicht so viel Neues, ne? Also Stellenabbauprogramm ist jetzt gestartet worden. Es sollen jetzt die ersten 550 Vollzeitstellen bei der Passage und in der Verwaltung gestrichen werden. Insgesamt werden wir ja bis 2030 4000 Stellen streichen. Ähnlich ist es auch bei der Swiss schon passiert und da ist das jetzt wohl auch schon erfolgreich abgeschlossen. Da war die Resonanz so groß, da konnte man sich sogar freiwillig melden. Und da war die Resonanz so gut, dass man das schon erfüllt hat. Hier ist es so, dass man sich da nicht, also bei der Lufthansa kann man sich wohl nicht freiwillig melden, sondern da wird halt ganz genau geguckt, welche Stellen man streichen möchte und dann wird auf die Person zugegangen mit einem Angebot.
Naja, dann hoffen wir mal, dass in der Krise jetzt nicht wieder zu viele Leute gehen müssen, auf das dann nämlich nach der Krise, und wir wissen ja, wie das in der Luftfahrt ist, ja, dann nicht dann plötzlich wieder zu wenig Leute da sind, weil das hatten wir ja nach Corona.
Ja. Ja.
Naja.
Sonst, ja.
Ja, war natürlich, war halt so zu erwarten.
Es war so zu erwarten, es war schon überraschend.
Das ist vielleicht, ja.
Wie drastisch ist jetzt ausgefallen ist.
Was haben die Analysten gesagt? Die hatten das weniger krass?
Die hatten, glaube ich, ungefähr mit einem Gewinn so um die 300, 400 Millionen gerechnet. Also da haben sie schon ordentlich verfehlt. Wird jetzt natürlich auch vor allem nicht die Börse freuen, aber ich glaube, da hat man bei der Lufthansa offensichtlich gerade sowieso ganz andere Probleme, als sich um den Wiedereinzug in den DAX zu kümmern. Und um das vielleicht auch nochmal grundsätzlich einzuordnen, also quasi alle Fluggesellschaften, zumindest alle europäischen, haben ordentliche Einbußen vermeldet. Bei Ryanair ist der Gewinn um 34% eingebrochen.
Aber immer noch guter Gewinn, ne?
Ja, 538 Millionen Euro. Bei EasyJet ist der Gewinn um 70% eingebrochen auf 85 Millionen Pfund. Da können wir gerade noch also jetzt gerade kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hat Castle Lake sich zurückgezogen.
Ach.
Einen Tag bevor sie jetzt abgeben mussten, also ist jetzt noch Apollo da, dass die ja das höhere Angebot auch abgegeben haben. Hatte sich Carsten Spohr auch kurz zugeäußert und hatte mehr oder weniger gesagt, dass er das begrüßt, dass dann Apollo noch gekommen ist, der das offensichtlich für sich behalten möchte, die EasyJet, und einfach ein bisschen schöner machen will. Und das bei Castle Lake definitiv anders gelaufen wäre und er da keinen Ausblick gesehen hätte. Also welche Airline das hätte übernehmen sollen. Dafür hat ihnen die Fantasie gefehlt. Haben wir auch schon mehr oder weniger so gesagt. Also
hatten wir auch schon,
das ja. Ist, wie willst du ein EasyJet noch auf den Markt bringen, die so groß ist, ohne sie zu zerschlagen?
Naja, und wer kriegt dann was und so weiter? Ja. Und das wäre dann wieder eine neue Baustelle dann auch für, weiß nicht, eine Lufthansa Group oder so. Die haben ja jetzt, Lufthansa Group hat jetzt angefangen, da bei der ITA aufzustocken nochmal, ne?
Genau.
Und TAP-Angebot ist auch raus.
Ja, genau. Also vielleicht, um das auch nochmal kurz zu sagen, sie haben die Option gezogen bei ITA, jetzt auf 90% aufzustocken. Sie erwarten, dass das dann im Anfang 2027 vollzogen ist. Hat auch nochmal, also Herr Sport auch nochmal ganz konkret darauf hingewiesen, dass es natürlich wehtut, dass sie immer noch nicht im Atlantic Joint Venture drin sind und sie da noch massiv darauf hinarbeiten, dass das dann möglichst bald umgesetzt werden kann. Und bei TAP hat er auch nochmal ganz offensiv gesagt, also die Airline würde der Lufthansa Group schon deutlich einen Mehrwert bringen mit einem Hub da im Südwesten Europas, mit den Verbindungen da vor allem Richtung Brasilien und so. Also ich glaube, das Interesse ist schon ziemlich groß von der Lufthansa. Ich bin gespannt. Echt gespannt.
Weißt du jetzt aus dem Kopf, wann es da weitergeht? Oder?
Genau, also jetzt haben wir Anfang August, Ende Juli, also ungefähr jetzt vor einer Woche, mussten Air France KLM und Lufthansa Group halt ihre verbindlichen Angebote abgeben. Jetzt gibt es da diese Agentur oder so, die da von der portugiesischen Regierung da beauftragt wurde, die sondieren das jetzt nochmal und legen dann ihren Vorschlag quasi der portugiesischen Regierung vor. Und die will ja noch im Herbst jetzt entscheiden und sogar so schnell entscheiden, dass dann schon gleich mitbestimmt werden kann. Mhm. So, also der ganze Prozess, der wird sicherlich noch dauern, aber die Airline, die dann da einsteigt, die soll ziemlich schnell mit ans Werk gehen sollen.
Mhm. Naja, sind dann wieder aufregende Zeiten, die eventuell dann auf die Lufthansa Group dann zukommen.
Ja.
Du hast gesagt, es ist August, wir müssen umdrehen den Kalender,
der hinter mir. Oh, stimmt, wir haben noch einen Juli da.
Oh ja. Also, ich nehme den Kalender hinter mir ab. Das ist der Airliners.de-Flugzeugkalender, den wir jedes Jahr rausbringen und den unsere Airliners Plus-Abonnenten mit einem Jahresabo immer geschenkt bekommen. Die Ryanair 737 MAX verlässt uns und dafür kommt jetzt eine Boeing 787 der Turkish Airlines.
Sieht schön aus.
Wir sind gerade hier vor einer Wolkenformation im Endanflug.
Sieht nach Gewitter aus.
Genau. Aber ohne Regen noch rechtzeitig reinkommt. Ja. So, warte mal, ich muss einmal kurz mich ein bisschen strecken.
So. Und er hängt gerade.
Da hängt er. Ja, ja, ist ohnehin gerade Kalenderzeit, ne? Also immer, wenn es draußen so richtig heiß ist, sitzen wir beide ja hier und machen den neuen Kalender.
Ja, können wir ja schon mal darauf hinweisen, dass nächste Woche dann auch die große Kalender-Podcast-Folge kommt, bei
der weil nächste Woche
ihr sogar den Kalender mit designen dürft. Wir machen das jetzt mal ganz groß.
Genau, so haben wir es uns vorgenommen. Also wir verraten noch nicht allzu viel. Ja. Ihr dürft aber auf alle Fälle mithelfen.
Ja.
Wir haben etliche Motive schon ausgesucht, die präsentieren wir euch. Erzählen euch auch dann, warum das vielleicht dann doch nochmal anders wird. Und bei einem Motiv, ne? Ein Motiv dürft ihr bestimmen. Und wir machen das, wir nehmen das auf und bringen das dann nächste Woche am Samstag, weil du nämlich weg bist.
Erzähl mal, ich jetzt nämlich weg. Ich fliege jetzt am Samstag, also jetzt, während diese Folge gerade rausgekommen ist, bin ich schon über den Atlantik auf dem Weg nach Toronto in Kanada mit meinem Papa, weil wir dann dort Rush live sehen werden am Dienstag dann zwei. Also
ist eine Metal-Band, oder?
Ja, ist eher eine Progressive Rock-Band. So sehr, also ja, schon Asper uralt, Anfang 70er, sind ja schon über 50 Jahre schon unterwegs und haben sich jetzt nochmal entschieden, nochmal auf Tour zu gehen, auch mit einer deutschen Schlagzeugerin mit an Bord. Und ja, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wird sehr speziell, wird sehr besonders. Dann auch noch in Toronto und mal gucken, was wir sonst noch so schön in Toronto erleben dürfen, meiner kleinen Sehnsuchtsstadt.
Die Tickets, ich erinnere mich, hast du schon vor ewigen Zeiten geholt, ne?
Ja.
Das war noch bevor, glaube ich, hier Air Transat direkt fliegt, oder?
Ja, kann sein, ja.
Wie fliegst du jetzt?
Wir fliegen über Brüssel, dann mit Air Canada weiter und zurück dann über München.
Mit Air
Canada auch, ja. Hin dann halt mit Brussels nach Brüssel und zurück dann Lufthansa München, Berlin dann. Genau, hin mit einer 787. Zurück A330 mal sehen.
Ja.
Economy auch noch.
So ist das. So schlimm.
Gar keinen Bock.
Naja.
Ich hoffe, ich werde einfach mich wie ein kleines Kind auf dem Boden wälzen und schreien, dass ich doch bitte in die Business Class darf.
Dann schmeißen die dich eher raus, du. Und dann darfst du nie wieder fliegen.
Ja, ich bin Journalist hier, ne?
Ja, also, genau. Dann
zeige ich meinen Presseausweis und sage, hier, Leute,
das wird dann, was denn? Das wird dann alles reinwaschen.
Ja.
Du, dann werden die dir sagen, du bist Journalist, aber du bist gleichzeitig auch Idiot.
Ja.
Und dann zählt nämlich das eine mehr als das andere. Also so sollte es jedenfalls normalerweise sein.
Ey, ich kann ja offensichtlich sehr gut einseitig über bestimmte Airlines berichten. Es kann ja auch in die andere Seite schlagen.
Ja, jetzt kommst du noch. Also, ne? Ich finde nichts schlimmer, als wenn man dann so, also wenn dann Journalisten sich irgendwo, weiß nicht, in eine Airline setzen und dann passiert da irgendwas oder irgendwas läuft nicht richtig oder sowas und dann machen die da irgendwie einen riesen Fass auf wegen ihrem Koffer, der verloren ist und dann kommen riesige Artikel dabei raus und keine Ahnung, wie unfähig Airline XYZ ist oder wie unfähig Flughafen XY ist. Aber ich verspüre dabei immer nichts weiter als Fremdscham.
Ja, auch schön, die Leute, die vorher vor ihrem Flug noch anrufen bei der Pressestelle, um zu fragen, ob da nicht noch was machbar ist.
Soll es auch geben.
Ja, Zwinker-Zwonki.
Nee, aber die Zeiten sind vorbei.
Die Zeiten sind längst vorbei. Mein guter Freund Tobi, der ja geheiratet hat vor ein paar Wochen, die sind jetzt am vergangenen Wochenende in die Flitterwochen geflogen. Und da hatte ich gedacht, ach komm, versuch's mal noch eine kleine Überraschung, irgendwie vielleicht irgendwie so einen Kuchen oder so an Bord zu organisieren. war mit Pressekontakt auch nicht mehr für gratis machbar, musste ich für zahlen.
Ja. Liebe Leute, bei denen Alex angerufen hat, ist mir peinlich. Ja.
Ach, sag mal.
Tut mir leid, hat er mir vorher nicht gesagt, ich hätte ihm vorher von abgeraten.
Ach komm.
Nee, alles gut. Weißt du, was ich noch von Korsika vergessen habe, dir zu erzählen? Ich habe noch was ganz Tolles miterleben dürfen. Ja, wobei toll ist jetzt so ein zweistelliges
Schwert. Ich glaube, ich weiß, was du erzählen willst.
Als wir dann auf der Ostküste da noch die 3 Tage gemacht haben, bevor wir nach Hause geflogen sind, ist ein großer Waldbrand ausgebrochen. Und war aber jetzt nichts, wo irgendjemand auch nur ansatzweise gefährdet war, jetzt nicht wie in Marseille oder so. Aber immerhin schon ein relativ großer Waldbrand und dann kamen da diese Löschflugzeuge, ne, diese Canad Airs. Und die wurden dann in Bastia quasi stationiert. Mhm. Und sind von Bastia, 2 Stück waren es, von Bastia aus dann direkt da, wo wir quasi gewohnt haben. Wir haben auch so eine kleine Villa da am Strand gehabt. Haben die immer am Strand, am Meer das Wasser aufgenommen. Und dann kamen die da und sind quasi den ganzen Tag immer so Kreise geflogen. Und erst habe ich das nur so vom Pool aus beobachtet, weil ich dachte, das ist wahrscheinlich gleich wieder vorbei, weil ich wusste nicht, wie lange fliegen die. Und dann hat das aber kein Ende genommen. Und dann haben wir gesagt, komm ey, wir fahren jetzt zum Strand und gucken uns das vom Strand aus an. Das war wirklich toll zu sehen, wie diese Flugzeuge dann da kommen. Und dann machen die eine Kurve da über den Strand. Und also wirklich, keine Ahnung. Also ich schätze mal 40, 50 Grad Kurve direkt, weiß nicht, 50 Meter überm Wasser und dann zack, wieder gerade und dann runter und dann, ich hab gelesen, 12 Sekunden brauchst du wohl, um da die 6 Tonnen Wasser nachzufüllen, krass, wenn du übers Wasser quasi gleitest. Und die haben auch immer so 10 bis 15 Sekunden waren sie quasi überm Wasser und dann ging es wieder runter, hast du gesehen, oh, jetzt müssen die richtig ackern. Ja. Und dann so ganz dicht über den Strand rüber, über die Bäume, die dann da standen und so, über die Häuser, dann wird er da hoch sich geschleppt Richtung Berge, ne, weil Korsika Berg in der Mitte und so. Dann das da aufs Feuer geworfen und dann auch gleich wieder zurück, zack, nochmal wieder und dann irgendwann mittags einmal tanken und dann danach mittags wieder weiter. Was? Also das habe ich in echt, also klar kenne ich das als Video oder als Foto oder so, aber das habe ich in echt noch nie gesehen. Das war wirklich eine faszinierende Erfahrung, da haben auch alle geguckt, ne, also da ist dann ja, da sind dann alle Luftfahrtfans, wenn du das siehst. Und Helikopter sind natürlich auch geflogen. Also einen habe ich gesehen, aber weiß nicht, wo der mal nachgefüllt hat. Vielleicht noch in einem See oder so, noch in einem Pool, keine Ahnung. Ja, also.
Und bevor ihr euch jetzt fragt, dass man hier sowas verherrlicht, wenn da irgendwo Waldbrände sind.
Also nee, da war niemand gefährdet.
Da war niemand gefährdet und du hast ja auch erzählt, ihr habt ja mal vorsichtig mal bei euren Vermietern nachgefragt, so da hinten, da brennt es ja.
Ja. Ich war voll aufgeregt, halt so. Hier sofort Video geschickt und sowas. Ne? Ja. Dann so, ja, bei unserem und so Vermieter, ja, wo ich dann gefragt, wo brennt's denn? Die so, oh, brennt mal wieder. Aha. Okay, brennt mal wieder. Ein bisschen versucht rauszufinden und sowas, aber die haben dann gesagt, ja, brennt irgendwo, ist nicht mal eine Straße in der Nähe. Ja. Also von daher, das hat niemand da groß gejuckt, außer dass die halt dann ja auch wirklich die Flugzeuge da.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob die da immer sind. Also vorher sind sie mir nicht aufgefallen. Aber sie standen dann halt am Flughafen Bastia noch ein paar Tage und haben offensichtlich dann, ja, waren da stationiert für den Fall, dass, ne, und das, aber das scheint also auf Korsika zumindest, scheint das ein relativ normales Ding zu sein, dass da halt im Sommer halt wirklich es brennt. Vielleicht eine Sache noch, also wenn ich jetzt euch allen Korsika vielleicht so ein bisschen madig gemacht habe, weil es da mal so heiß ist. Es ist natürlich auch wirklich nur da im Hochsommer so heiß. Mhm. Also im Winter haben die sogar Skigebiete.
Ach was. Ach,
also ich weiß nicht, wie groß das ist, aber ich habe so 2, 3 Skigebiete habe ich schon gesehen. Ne? Da fährst du da und es ist 36 Grad und es ist so alles so. Und dann steht da so, hier geht's zur Skipiste.
Ja.
Ne? Und also ich denke mal, der schönste...
Wie groß ist denn das Ding da, der Berg?
Na, über 2000.
Ach krass.
Und dann...
Ja, fast über 3000.
Und ja, aber da fährst du nicht Ski.
Ja, ja. Ne? Aber mal so zur Referenz, also die Berge sind da wirklich hoch.
Ja, du guckst da auf Schneeberge. Ja. Ne? Also auch im Hochsommer.
Ja.
Und deswegen habe ich ja auch gelesen, ne, dass irgendwie in den Bergen ist es halt weniger heiß als unten am Strand. Deswegen kannst du auch im Sommer wandern gehen. Das Problem ist nur, ja, unten ist es dann 39 Grad und in Bergen hast du dann irgendwie 31 Grad. Ist natürlich eine große Diskrepanz. Ne? Ist fast ein Drittel kälter. Ja? So, aber wenn du dann da oben bist in Korte und dann halt erstmal bei 31 Grad da irgendwie erstmal, weiß nicht, 5 Stunden irgendwo wandern müsstest, auf dass es dann irgendwie nur noch 20 Grad hat, das schaffe ich nicht mehr.
Ja.
Ja, also die Leute, die da gewandert sind oder auf Fahrrad gefahren sind, also die sahen halt schon auch eher triathletisch aus. Ne? Und also ich bin ja quasi auch Triathlet, wobei ich halt immer nur schwimme. Ne? Also und nicht renne und nicht Fahrrad fahre. Also Athlet, nicht Triathlet. Monoathlet, wenn man so möchte.
Ja.
Ne? Naja. Ja, aber das wollte ich ja auch noch erzählen, habe ich vorhin voll vergessen. Das war eigentlich so luftfahrtmäßig fast das Aufregendste, was ich da gesehen habe.
Glaube ich.
Ne, das musst du dir schon sagen.
Ja gut, dann kommen wir wieder zur Luftfahrt hierzulande zurück und zu Airlines, bei denen es nicht so gut läuft. Da müssen wir natürlich auch über Condor sprechen.
Mhm.
Und da sage ich jetzt mal ganz ausdrücklich nicht meine Meinung. Das sagen andere, dass es da wirtschaftlich nicht so gut aussieht.
Mhm.
Ich bilde mir ja nur meine Meinung auf Basis anderer Aussagen. Und Gewerkschaften Verdi und UFO haben gesagt, also die wirtschaftliche Lage bei Condor sieht gar nicht so gut aus. Hatten sich dann auch schon Ende Juli getroffen mit der Führungsspitze von Condor, um mal vor allem auszuloten, wie sind so die Pläne jetzt so zukünftig, vor allem auch was Personal angeht. Also die UFO hat da auch ganz ausdrücklich gesagt, also es gab eine Mitteilung zu diesem Treffen, wo dann eben auch ganz explizit drin stand, so, also schwierig, und vor allem sehen sie, also UFO, in der aktuellen Situation für die Condor so keine Zukunft. Also was Flottengröße und so angeht, da hat die UFO schon sehr arge Bauchschmerzen, dass das so nicht langfristig erfolgsversprechend sein kann. Ich sag nochmal, nicht meine Meinung, nicht, dass mir wieder einseitige Berichterstattung vorgeworfen wird.
Das hat dich echt in deiner Ehre verletzt, oder? Ja, also ihr wisst ja, wir haben so ein bisschen...
Warte, mir wird gerade noch der Fuffi von der Lufthansa reingereicht, danke.
Ja, das glauben die Leute dann, ne? Nee, aber wir haben wirklich größere Probleme mit der Pressestelle bei der Condor, weil die uns einfach, weiß nicht, nicht normal behandeln. Nur einfach, weil wir halt Fragen stellen, die, wie ich finde, auch ein Handelsblatt, eine Wirtschaftswoche oder irgendwie sowas fragen sollten, einfach weil es geht halt der Fluggesellschaft nicht so gut, da muss man halt drüber berichten. Für uns als Airliners wäre es ein sehr super GAU, wenn die Condor nicht mehr da ist.
Natürlich.
Es wäre noch eine Airline weniger in Deutschland. Das wollen wir absolut überhaupt gar nicht, weil uns das auch gerne mal unterstellt wird. Aber ich habe es halt schon gerne, dass wenn man irgendwie fragt, wer soll denn jetzt eigentlich die Condor kaufen, dann da irgendwie nicht kommt, das würde der Osterhase machen, weil, keine Ahnung. Ne? So, also, und sowas kommt halt offiziell als Statement vom Interimspressesprecher.
Und das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja. Also wir haben auch viele Sachen hier nicht erzählt, die uns schon an den Kopf geworfen wurden.
So, also keine Ahnung, mittlerweile reagieren die offensichtlich gar nicht mehr auf Anfragen.
Ja.
Wir haben nochmal versucht, eine Frage dazu zu stellen, warum der CEO trotz des miserablen Ergebnisses jetzt auch nochmal seine Boni bekommen hat. Und obwohl er zumindest meines Verständnisses nach genau eine Aufgabe hatte, und zwar für Attestor dann auch wen anders reinzuholen. Das hat offensichtlich ja nicht geklappt. Ne? Also Attestor, der Investor bei der Condor, muss jetzt quasi auch noch den Rest auch irgendwie übernehmen, den eigentlich ja jemand anders übernehmen sollte. Mal gucken, wie das Ownership und Control-mäßig überhaupt hinhaut. Ja, bin ich
auch
sehr gespannt,
wo jetzt auch die EU da nochmal ganz genau hinguckt.
Ja, weil es halt ein UK-Unternehmen. Eigentlich war ja geplant, dass da jetzt noch eine andere Airline kommt, irgendein Investor. Ob es jetzt eine Airline ist oder nicht, aber eigentlich hieß es immer, sie suchen eigentlich einen Airline-Partner, der quasi diese 49%, die halt jetzt da noch bei dieser Treuhandgesellschaft liegen, ne, quasi in, also als Pfand quasi für den staatlichen Kredit, ne, dass die quasi da abgelöst werden und sich da halt einer investiert und eben ja auch ordentlich viel Geld da investiert und dann halt auch der Steuerzahler seinen Kredit halt wiederkriegt, sogar eben auch noch vielleicht mit einem Bonus obendrauf. Das ist halt jetzt alles nicht passiert. Ne? Attestor kauft das jetzt zu irgendeinem ja auch noch nicht genannten, ne, Wert, und mal gucken, wie es dann weitergeht, Ownership und Control und so weiter. So, also Attestor wird da wahrscheinlich nicht so glücklich sein, und trotzdem gibt es halt die Boni. Ja. Ist ein bisschen komisch, ist so ein bisschen wie bei VW. Andere, natürlich, ne? Andere.
Ganz andere Verhältnisse.
Skala noch. Ja. Aber fand ich halt ein bisschen seltsam. Ich fand halt ganz interessant, dass es jetzt wirklich dazu kommt, wie wir gesagt haben, zum Schluss muss Attestor das kaufen.
Ja.
Ja. Naja.
Ja, aber.
Ja, aber nimm dir das mal nicht so persönlich.
Nö, ich nehme das nicht persönlich. Also von der Pressestelle nehme ich nicht persönlich. Ich finde es dann halt schwierig, was man für Kommentare so dazu zu lesen bekommt, dass man, also ich finde, das ist halt unsere Aufgabe, danach zu fragen. Und ja, die klar, Fragen, ja, die wir stellen, die sind legitim. Und wir müssen mal ganz klar unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt hier gerade machen. Das ist eine Meinung. Mhm. Und die Meinung, die wird als ganz klare Meinung auch gekennzeichnet. Und alles andere, was wir nachrichtlich und hintergründig und so machen, da gibt es keine tendenziöse Berichterstattung. Nee, also klar,
möglichst neutral sein.
Kann man diesen Eindruck irgendwie gewinnen. Aber man soll mir mal bitte auch sagen, was ich gerade Positives über Condor berichten kann. Also natürlich kann ich mich hinstellen und sagen, dass Herr Gerber schon jetzt im 2-Wochen-Takt wieder irgendwelche Interviews gibt, wo er sagt, dass ganz viel Interesse von verschiedenen Airline-Gruppen da ist. Ich aber nicht eine einzige Airline-Gruppe oder eine einzige Airline bis jetzt mal auf den Tisch serviert bekommen habe, die tatsächlich konkretes Interesse da geäußert hat. Da kann ich trotzdem applaudieren und sagen, ja, ganz toll, dass da offensichtlich ganz viel Interesse da ist.
Nee, wäre ja blöd.
Ich kann auch genauso applaudieren und sagen, also wenn er sagt, die Zubringerverkehre ist ein schwieriges Unterfangen und das ist so, das ist zu 100%. Zubringerverkehr hat keiner Bock drauf, ist super schwer damit Geld zu verdienen, egal wie schlank du operierst. Und man aber gleichzeitig sagt, aber es ist trotzdem so geil, dass wir es ausbauen wollen. Also da kann ich auch nicht einfach mich hinstellen und applaudieren. Also wenn man positive Nachrichten hat und wir hatten auch sehr viel versucht mit Condor positive Sachen anzustoßen, wenn du dich vielleicht noch dran erinnerst, vor einem Jahr haben wir mit denen einen Call gehabt, wo wir ganz viele Themen mit denen durchgegangen sind, 757-Abschied, wie so eine Ausflottung vonstatten gehen soll und was sie da sonst noch so mit Airbus Terminal und so da an Projekten zu laufen hatten, wo alles, wo es dann keine Rückmeldung zu gab, ob man da mit uns dann vielleicht mal irgendwie einen schönen Bericht, ob man uns die Möglichkeit geben will, vielleicht einen schönen Bericht zu schreiben, einen schönen Hintergrund, eine schöne Reportage. Also dann kann man mir nicht erzählen, dass ich nur einseitig Bericht erstatten würde. Und das finde ich das Schwierige daran.
Dann kam bei uns so ein Kommentar, den sie ja dann canceln wollten und das ja nicht geschafft haben. Und dann waren die halt sauer. So ist es.
Ja.
Da müssen wir, ist eine Sache, wenn die jetzige Führung da weg ist, der Pressemensch weg ist, dann wird es auch wieder anders. Ne, weil die Condorianer sind uns ganz eng am Herzen und wir kriegen ja auch ganz, ganz viel Feedback von den Condorianern.
Ja.
Die lustigerweise in der Regel auch sagen, ey Jungs, ihr seht es genau so und es ist ganz schlimm und in der Realität ist noch viel schlimmer und wie viele liebe Kollegen hier gehen mussten und mit welchen komischen Leuten das hier gerade ausgetauscht wird und, ne? Also da,
ja.
Also ihr, alle, die drin hängen, die wissen, wie es ist. Aber lass uns jetzt noch nicht zu viel
bekommen. Nee, lass uns zu anderen tollen, so schwierigen Airline-Situationen kommen. Air Baltic, auch ganz schwierig. Suchen da jetzt gerade nach einem neuen Investor kurzfristig.
Ey, weißt du was? Als ich eben das Kalenderblatt umgeblättert habe, weißt du, was ich gesehen habe?
Jetzt kommt's. Guck mal. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Wir haben eine Air Baltic da und alle, die den Podcast schon länger verfolgen, die wissen, dass der Kalender auch manchmal so ausgewählt wird, dass in bestimmten Monaten größere Sachen
passieren,
anstehen oder passieren. Und
so ein Kalender kann gemein sein. Also wir haben im September eine Air Baltic. Jetzt hoffen wir mal, dass die Air Baltic im September überlebt.
Ja, selbiges gilt auch für den North Atlantic. Auch da ist der Verkaufsprozess ist eingeleitet worden.
Die haben wir aber nicht im Kalender.
Auch jetzt keine große Überraschung. Das war es von den Konsolidierungen, die jetzt aktuell so anstehen. Ne? Tab hatten wir auch schon nochmal kurz thematisiert. Sonst gab es noch bei der Brussels Airlines einen Führungswechsel. Dorothea von Boxberg ist zu BMW gewechselt.
Ja, das hat mich überrascht.
Das hat mich auch richtig überrascht.
Denn also Dorothea von Boxberg ist ja ein langjähriges Lufthansa-Ziehkind und wurde sogar gehandelt als nächster CEO der Gruppe.
Ja. Ja,
also weibliche Führungskraft mit ganz viel Kompetenzen haben wir leider offensichtlich jetzt an die Automobilbranche verloren. Das ist wirklich schade. Dorothea, wenn du es hörst, hat mir immer Spaß gemacht mit dir und vielleicht kommst du ja bald wieder.
Ja, also auf jeden Fall spannender Wechsel. Dafür kommt Lorenza Maggio aus Italien.
Von ITA.
Die auch eine steile Karriere bei der Lufthansa Group schon hinter sich hat, jetzt für die ITA-Integration zuständig war. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch nahtlos die potenzielle Position von Frau Boxberg da einnimmt?
Also ganz ehrlich, ich kenne die Dame nicht.
Ich kenne sie auch nicht groß, aber die Karriere war sehr beeindruckend bei der Lufthansa.
Ja, also von daher, da kann ich nichts zu sagen, werden wir weiter beobachten.
Ja. Wie schwer das bei den Airlines aktuell ist, hat auch Farnborough gezeigt.
Stimmt, das Farnborough war ja auch komplett so drin,
habe ich auch. Ne? Ich habe es vorher nicht auf dem Schirm gehabt, war dann völlig überrascht. Ach, ja. Kacke, jetzt ist Farnborough. Dann ging die Woche natürlich auch wieder gut ab.
Ja.
Aber ja, grundsätzlich. Aber
es ist doch besser, wenn viel zu tun ist, als wenn gar nichts da ist.
Ich habe mir gedacht, ich habe 3 Wochen Urlaub. Du bist nicht da, dann kann ich auch mal die Füße hochlegen, weißt du?
Ja, nee. Mann, Leute, ihr wisst, dass das nicht ernst gemeint ist, ne? Ihr wisst, dass wenn einer von uns in Urlaub geht, der andere doppelt so viel zu tun hat, ne? Leider. Deswegen freue ich mich ja schon auf nächste Woche.
Ja.
Wenn du kannst nicht
dich
da
dann, ich bin auch bald dann richtig du? Im Urlaub, ne? Kannst ja, dich auch noch drauf freuen.
Fährst du gar nicht nach Wacken?
Nee,
du bist doch eigentlich einer,
der Festivalgänger.
Du bist kein Festivalgänger, nee. Weil du bist doch eigentlich so einer.
Ich bin aber Konzertgänger, ich bin kein Festivalgänger.
Du magst kein Schlamm.
Nee, ich mag vor allem nicht Zelten.
Okay.
Also da ist für mich, also ich, mein zarter Rücken ist Luxushotelbetten gewohnt.
Ja. Weißt du? Boah, Alter, ey, auf Korsika gibt es unglaublich viele Campingplätze.
Ja, schön.
Da
weiß
ich, und da habe ich echt immer gedacht, so, boah, Alter, ey, bei 40 Grad im Zelt. Nee, lass mal.
Ja, sehr
also
schön.
Ich kenne Zelten wirklich nur aus Norwegen, da ist dann nachts 2 Grad.
Ah, da ist
und tagsüber ist dann aber auch schon so, weiß nicht, 18 Grad und da wird es im Zelt auch schon zu warm. Hm. Naja, gut, wieder kleiner Abstecher.
Ja, kommen wir nochmal kurz zu Farnborough zurück. Lässt sich ganz kurz abrunden. Ja. Also Bestellungen gehen natürlich, also wir hatten ja schon die ILA jetzt vor kurzem gehabt, da hatten wir ja auch gesagt, die ILA ist halt nicht die Messe, wo die großen Bestellungen oder wo generell die großen Projekte zumindest in der zivilen Sparte verkündet werden. Bei Farnborough und beim Äquivalent Le Bourget, die wechseln sich ja alle 2 Jahre mal ab oder jedes Jahr wechseln sie sich ab, so, ne, ein Jahr so, ein Jahr so. Und dementsprechend sind da immer die großen Bestellungen, die dann verkündet werden. Meistens sind sie ja schon vorher irgendwie durchgesickert und werden dann nur nochmal da ganz offiziell gemacht. Grundsätzlich war es aber auch relativ enttäuschend, zumindest wenn man nach einigen Analysten und Expertenmeinungen geht, die da irgendwie mit 800 Bestellungen gerechnet haben. Andere haben auch gesagt, nee, es ist eigentlich genau das eingetroffen, was wir erwartet haben. Es sind ein bisschen mehr als 300 Flugzeuge bei Airbus und Boeing bestellt worden.
Mhm.
Insgesamt 327. Davon sind 200 Flugzeuge, also jeweils 100 von SMBC bestellt worden, also ein Leasinggeber. Der Rest war halt so, man kann jetzt mal salopp sagen, Kleckeraufträge.
Hm. Naja. Aber immerhin.
Immerhin.
War auch sehr militärisch, ne, ich so mitbekommen.
Ja, also Farnborough. Hälfte, Hälfte auch diesmal in Farnborough, was die Ausstelleranzahl angeht. Hm. Auch sehr interessant. Sonst haben
hab
wir
noch verpasst.
Ein paar kleine Updates zu dem einen oder anderen Vorfall, vor allem was Air India angeht.
Oh, da okay, erzähl mal, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
Das Update, also wir hatten ja, wir erinnern uns, ist jetzt ja schon ein bisschen mehr als ein Jahr her, der Absturz in Ahmedabad.
Ja, und Abschlussbericht wurde doch nicht rausgebracht.
Genau, also der Abschlussbericht ist ja überfällig. Dann gab es ja noch diesen zweiten Zwischenfall jetzt im Februar dieses Jahres, wo eine Air India von London, ich glaube nach Bengaluru, fliegen sollte und das auch letztendlich gemacht hat, aber auch da vermeintlich wohl Probleme mit den Fuel-Cut-Off-Switches hatte. Also beim Anlassen der Triebwerke hätten die wohl nicht eingerastet, mehrmals. Irgendwann hätten sie das getan und dann haben sich entschieden, na gut, jetzt ist ja alles gut, dann können wir ja losfliegen. Sind in Indien gelandet und dann wurde die Maschine erstmal stehen gelassen. Man hat dann irgendwann das ganze Modul ausgebaut, zu Boeing geschickt und ausgewertet und da gab es jetzt die Auswertungsergebnisse. Und an diesen Fuel-Cut-Off-Switches war nichts abnormal.
Hm.
Also man konnte keine Fehler feststellen. Dementsprechend, jetzt kann man ganz viel spekulieren, machen wir nicht, was da
der Hintergrund war. Ja, das ist alles Mühlen, das ist alles Wasser auf die Mühlen von Verschwörungen. Also ich halte da nicht so viel von.
Genau, also insofern, das ist zumindest jetzt erstmal ein ganz wichtiger Schritt, wofür den Abschlussbericht bei dem tatsächlichen Absturz, weil man diesen Bericht unbedingt abwarten wollte, beziehungsweise diese Analyse. Und jetzt sagt man wohl, man sei jetzt auf der Zielgeraden beim Abschlussbericht, also soll jetzt noch ein paar Wochen dauern und dann könnte er wohl kommen. Abwarten.
Naja.
Sonst haben wir die FAA-Zulassung für die 737 MAX 7.
Ja, habe ich mitbekommen. Endlich, ne? Jetzt
endlich.
Ist also 2 waren immer noch zuzulassen, ne? Die 7er und die 10er, jetzt ist one to go. Ne? Also
so ist es. Leider die MAX 7 wahrscheinlich für unseren Markt jetzt nicht so relevant. Ist ja auch
ich
generell kein Verkaufsschlager.
Wer hat denn das gekauft?
Also 300 Bestellungen, glaube ich, so roundabout und 200 oder 250 von Southwest.
Ja, ne, das ist so ein Southwest Airlines Flieger. Ja. Die hatten ja auch schon vorher die kurzen immer ganz gerne. Ja, ist für den europäischen Markt wahrscheinlich irrelevant.
Ja.
Wobei das auch eine Maschine ist, die relativ gut auch Transatlantik fliegen könnte. Ne,
hat
also
die
das ist
längste
so ein bisschen,
Reichweite, ne?
Ja, also das ist unter den 737 Maxes die mit der längsten Reichweite und die könnte dann eben auch ja, so, also über den Atlantik fliegen. So wie der A321 LRXLR, wobei der natürlich gleichzeitig viel mehr Passagiere dann noch transportieren kann. Ja. Und die 737 MAX 7, die Bilder, das fliegt ja auch schon ewig, ne? Ja. Also als Testflugzeug und sowas. Aber ich finde, sieht schon irgendwie komisch aus, ne? Die Stubbel 737.
Ja. Ja. Das sieht tatsächlich witzig aus.
Ja. Gerade auch mit den riesigen Triebwerken, die ja so ein bisschen noch weiter vorne hängen und diesen fetten Winglets dann noch dran und sowas. Also ich finde, die sieht irgendwie komisch aus.
Tatsächlich.
Also wir wollen jetzt Flugzeuge nicht nach ihrem optischen und äußeren Werten bewerten.
No Body-Shaming hier für Flugzeuge. Ja,
kein Flugzeug-Body-Shaming, aber sieht irgendwie komisch aus.
Bleiben wir bei der 737-Familie. Ganz klitzekleines Update zu dem Zwischenfall von Ryanair in Griechenland. Ich glaube, das hast du auch nicht mehr mitbekommen.
Das Update nicht, nee.
Da hatte O'Leary bei der Vorstellung der Quartalsergebnisse dann tatsächlich gesagt, also, das muss ich nochmal gucken.
O'Leary ist der Ryanair-Group-Chef.
Erste Hinweise deuten auf Fremdkörper im Triebwerk hin. Hätte wohl nicht am Alter bzw. am Wartungszustand der Maschine gelegen.
Also Fremdkörper meint der Vogel oder was?
Wahrscheinlich. Ich fand die Aussage schon sehr spannend. Er wurde von der NTSB auch zurückgepfiffen und meinte so, das geht nicht, dass er sich da als Airline-Chef dahinstellt und da schon irgendwie irgendwelchen Berichten und Ermittlungen da vorweggreift. Ja. Ich fand es auch spannend, dass er sich dazu hinreißen lässt. Wahrscheinlich wird er einfach gefragt worden sein. Ist ja meistens so Vorstellung der Quartalsergebnisse, dann gibt es eine große Fragerunde.
Da fragt
einer und dann hat einer das gefragt und wer O'Leary kennt, der weiß, dass er relativ
aber also normalerweise müsstest du auch als Michael O'Leary an der Stelle dich so weit unter Kontrolle haben müssen, um zu sagen, das wird untersucht von den Behörden und dem kann man jetzt leider noch nichts vorwegnehmen.
Ja. Also insofern warten wir auch da mal den Bericht ab. Der erste Zwischenbericht wird pünktlich nach 4 Wochen.
Also ihr erinnert euch an den Vorfall, da ist sozusagen das Flugzeug, wo war es, Thessaloniki, gestartet. Dann hat plötzlich einen Knall gegeben, ist sozusagen im Triebwerk irgendwas passiert. Teile haben dann die Ummantelung des Triebwerks durchstoßen offensichtlich und haben dann ein Fenster zum Bersten gebracht, woraufhin dann der Passagier, der da direkt daneben saß, zumindest irgendwie partiell irgendwie aus dem Fenster dann hing.
Ja.
Schockmoment, ist nichts Größeres weiter passiert wohl, aber natürlich ein Zwischenfall, der nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte. Noch dazu eben die 737 der älteren Generation, der NG, die jetzt da auch betroffen war, eben ja auch schon Vorfälle in der Art und Weise hatte. Zum Beispiel auch bei Southwest, ne? Da ist sogar ja eine Passagierin getötet worden von einem Fragment, was sozusagen in die Kabine eingedrungen ist. Und also da gab es auch Anweisungen. Ich glaube, die Anweisung dieses, das hatten wir, glaube ich, im Podcast noch nie so erzählt, weil wir hatten zwar darauf reacted, aber halt irgendwie so eine Stunde, nachdem das passiert ist. Da gibt es also Anweisungen, dass sozusagen da Verstärkungen in diese Triebwerksummantelung eingebracht werden müssen. Da läuft aber noch sozusagen eine Deadline und die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Es wird die Frage sein, ob Ryanair das schon gemacht hat an diesem Flugzeug oder nicht. Das wird also spannend sein, das zu sehen, ob sozusagen die Maßnahmen, die nach einem Vorfall ergriffen wurden, ne, da geht es ja bei den Untersuchungen darum, dass sozusagen man sicherstellt, dass man durch diese Empfehlungen an die Hersteller, ne, die dann sozusagen in gewisse Änderungen dann eben umgesetzt werden von den Herstellern, die dann sozusagen verpflichten, die auch umgesetzt werden müssen von den Airlines, dass sozusagen sichergestellt wird, dass sowas nicht nochmal passiert.
Ja.
Und da wird halt spannend sein, ob sozusagen an diesem Flugzeug das schon umgesetzt war. Ne? Kann ja sein. Oder halt nicht, was jetzt auch keine Ryanair-Schuld wäre oder sowas, weil halt die Frist dafür noch nicht abgelaufen ist. Aber dann würde es halt bedeuten, wenn nicht, dann wäre es jetzt, ne, dann wird wahrscheinlich die Maßnahme, die ergriffen wurde für diesen Zwischenfall, vielleicht reichen, wenn die schon ergriffen wurde und es trotzdem durchschlagen ist, dann ist ein größeres Problem.
Dann haben wir ein größeres Problem.
Ja. Und die 737 und der älteren Generation NG, die fliegt halt auch noch viel. Und dann, also wenn da sozusagen jetzt rauskommen würde, dass sozusagen das jetzt auch nicht reicht, ja, dann wäre es wahrscheinlich schon eher ein Problem für die Airlines, weil dann wird wahrscheinlich irgendwie das ein größeres Ding werden.
Ja. Also der Vorfall ereignete sich am 10. Juli, Zwischenbericht dann 4 Wochen danach. Das heißt, nächste Woche werden wir dann wahrscheinlich einen Zwischenbericht vorgelegt bekommen. Mal sehen, was da rauskommt.
Ja, ich sag mal, Auch das Thema Drohnen, ne, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, Leipzig.
Stimmt, ganz aktuell.
Ganz aktuell. Gut, Drohne mit Sprengsatz ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Das ist jetzt eine sich developing Story so, da wollen wir jetzt noch gar nicht so viel zu erzählen. Erstmal ganz schrecklich, dass sowas in Deutschland passieren kann.
Und zweitens Glück im Unglück
offensichtlich, keine Ahnung. Bei hybrider Kriegsführung weißt du nie, wie das sozusagen geplant ist. Gibt es ja die ersten Berichte, dass da wohl angeblich auch Waffen an Bord waren von diesem Flugzeug. Egal, ob es dem jetzt so ist oder nicht, letztendlich diese Gefahr von Drohnen im Triebwerk ist halt natürlich auch eine reale und ist wohl auch anders zu bewerten als jetzt ein Vogel im Triebwerk, der ja auch, ne, also erstens kannst du einem Vogel nicht verbieten, irgendwo zu fliegen, ja, und zweitens ist halt so eine metallische Drohne
bisschen unflexibler als ein Vogel.
Tendenziell nochmal ein bisschen was anderes als ein Vogel, wobei natürlich die Triebwerke auch, ne, da werden ja gefrorene Hähnchen und was nicht was alles reingeworfen, das zu testen. Aber das Thema Drohnen in Triebwerken ist halt ein großes und wenn eben die Triebwerke ja das nicht schaffen, wenn sie denn eine Drohne einsaugen, ne, dass dann eben die, ja, die Teile, die dann gegebenenfalls kaputt brechen, dann da eingefangen werden, dann ist das halt schon irgendwie auch ein Problem, ne? Bei mehr Drohnen und bei ja tendenziell einer anderen neuen Bedrohungslage. Ne? Also das Thema jetzt da in Leipzig, mich nimmt das unglaublich mit. Ne? Ja. Also ich finde, das ist ein ganz Riesending. Das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir irgendwie Drohnenabwehr bekommen an den Flughäfen. Ist ja eigentlich eine beschlossene Sache.
Ja.
Die Frage, was wir da sozusagen bekommen, wie das, also ob es da nur um Erkennung geht oder ob es sonst auch um Bekämpfung geht und sowas alles, ist ein Ding, was, wie ich finde, lange überfällig ist auch eigentlich schon, wo es ja auch Systeme schon gibt. Das wird jetzt in Deutschland nachgerüstet und also gerade an so ja, Flughäfen wie eben in Leipzig, wo ja auch die ukrainischen Maschinen jetzt da auch gebased sind und so oder wo halt auch viel Fracht durchgeht. Wir hatten immer wieder auch in Leipzig ja auch mit DHL, ne? Auch der
Paketbrennen
und sowas. Also das ist eine Bedrohungslage und die muss man sehr, sehr ernst nehmen. Und ich hoffe, dass Deutschland da auch auf dem richtigen Weg dann ist.
Wir können da zumindest mal ein bisschen insofern aufklären und ein bisschen die Sorgen rausnehmen. Ich hatte heute Pressekonferenz mit dem BDL, wo also der Branchenverband.
Heute ist Donnerstag.
Der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, der seine Halbjahreszahlen vorgelegt hat. Und da ging es natürlich auch um das Thema und dann hat auch der BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang das Wort ergriffen und hatte, fand ich da schon ganz gut aufgeklärt, wie so der aktuelle Stand ist, dass eben mit diesem Infrastruktur, also dieses kritische Infrastrukturgesetz, KITIS, was ja da in des vergangenen Jahres beschlossen wurde, dass da schon sehr schnell, sehr viel Zug drin war und das sehr schnell umgesetzt wurde, zum einen und zum anderen, dass die Flughäfen schon aktuell umgerüstet werden.
Mhm.
Das ist natürlich ein Thema, wo wir sehr, sehr wenig bis keine Einblicke bekommen, einfach weil es kritische Infrastruktur ist und man sich da nicht in die Karten schauen lassen möchte und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft nicht großartig anders aussehen.
Ja, ich würde natürlich gerne. Auch wenn wir uns das
sehr gerne angucken wollen würden.
Ich würde gerne mal in so ein Kontrolllagezentrum gehen, dann gucken, welche Drohnen werden denn wie überwacht und wie kann man diese eigentlich dann auch irgendwie dingfest machen oder also wie kann man sie sozusagen stören oder zerstören oder sowas, auch im laufenden Flugbetrieb oder sowas.
Richtig.
Oder muss man dafür, was muss man und wie ist und so weiter, wird man uns natürlich nicht zeigen.
Aber zumindest so viel hatte er gesagt, in Frankfurt hätte man schon umgesetzt, also der Flughafen, der ist schon jetzt gesichert. Es sind ja insgesamt 8 Flughäfen, es seien schon mehrere von den 8 Flughäfen schon tatsächlich umgesetzt, also schon fertig umgesetzt worden, beziehungsweise sind jetzt aktuell in Gange. Wahrscheinlich wird da auch nochmal ein bisschen Zug jetzt reinkommen. Man wird da wahrscheinlich sagen, okay, dann lass mal hier nochmal ein bisschen das Tempo anziehen. Und insgesamt hat er auch gesagt, ist das Technik auf dem aktuell absolut neuesten Stand. Und man sei da in Deutschland schon auch mitführend, was jetzt die Ausstattung angeht. Und fand ich dann ganz gut mal zu hören.
Hat einer gefragt, ob Leipzig schon ausgerüstet war?
Ja, also es wurde tatsächlich ganz, ganz gezielt gefragt, welche Flughäfen sind denn schon ausgerüstet? Und dann hat er erst gar nichts zu sagen wollen. Dann gab es eine zweite Frage, der gesagt hat, also in Frankfurt sei es ja wohl schon umgesetzt. Er hat gesagt, ja, also das kann ich bestätigen, Frankfurt ist tatsächlich fertig. Aber sonst hat er nichts weiter dazu gesagt, außer in Leipzig, aber vorsichtig, weil mit dem O-Ton jetzt, weil es jetzt bestimmt nicht mehr zu 100% wiedergehen kann, aber der Flughafen sei wohl schon ganz gut geschützt, das hat er auch selber ja mitgeteilt. Man hat da aber wohl eine ganz gute Lücke wohl ausfindig gemacht, um mit der Drohne da eindringen zu können. Und das hatte man jetzt wohl schon erkannt. Insofern auch das Glück im Unglück, dass man da jetzt in so einer Situation erkannt hat, wo da vielleicht auch noch Lücken oder zumindest eine Lücke war, die man jetzt ausfindig gemacht hat. Aber wie der Stand in Leipzig jetzt an sich war, keine Ahnung.
Ja, wird hoffentlich lückenlos aufgeklärt.
Ja.
Und dann hoffen wir, dass das dann nochmal quasi ja, Glück im Unglück war, beziehungsweise ja, dass das jetzt irgendwie nicht weiter eskaliert.
Ja.
Ja. Naja, Alex, wir sind schon jetzt bei 1 Stunde 20 schon wieder fast.
Ja, krass. Sonst hätte ich jetzt noch ganz kurz zu erzählen gehabt. Ich hatte noch zwei Termine noch gehabt in den 3 Wochen, wo du nicht da warst. Mhm. War mal bei Wizz Air, die hier in Berlin eingeladen haben.
Ja.
Was erstmal ganz grundsätzlich spannend ist, dass sich die Art der Kommunikation bei Wizz Air ja gerade auch ziemlich ändert. Das kennen wir so auch nicht. Sonst ja nicht so kommunikativ offen, gewesen und offen. Aber es ändert sich halt als, alleine dadurch, dass sie auch vor allem in Berlin gerade richtig reindrängen.
Mhm.
Auch einen entsprechenden Artikel gemacht, was die gerade planen. Es ist ja auch unter anderem Italien Gespräch gewesen und jetzt ist vorletzte Woche die erste Strecke auch bekannt gegeben worden mit Mailand Malpensa. Also es nimmt tatsächlich jetzt Form an. Das war ein ganz spannender Termin und dann war ich ja noch einen Tag später auch noch am BER, um mir die A23 XLR von Air Canada anzugucken. Haben wir auch noch ein Video dazu gemacht.
Ja.
Guckt es euch gerne an. War auch nochmal ganz spannend, da mal in die Kabine schnell rein zu dürfen, war alles ein bisschen chaotisch, weil die Maschine Verspätung hatte und dann mussten wir da ewig warten, dass wir da mal schnell rein können und so. Und, aber war cool, hat Spaß gemacht. Ja. Und
wie sieht der Sitz aus, wenn er eingebaut ist? Weil in Hamburg auf der Aircraft Interiors Expo, da stand der auch schon mal.
Ja,
also, ist ja schon relativ besonders, ne? So ein richtiger Business-Class sitzt da so.
Richtig.
In einem A321 und dann irgendwie so schräg, irgendwie komisch. Ja, ne?
Reverse Herringbone, ne? Wobei, das ist doch richtig Herringbone, das ist nicht Reverse, das ja, geht ja in den Gang rein.
Ja,
klassischer A321 Live Flat Business Class Sitz, also hat ganz viele halt so in diesen einzelnen Grätenmustern halt dann hintereinander gebaut. Ich glaube, es sind 14 insgesamt. Sieht nach einem sehr schönen Sitz aus. Ist halt eine A321, damit muss man sich arrangieren. Ist halt eine schmale Kabine, dementsprechend kommt auch alles ein bisschen schmaler und gedeckter da drin daher, aber ich fand's, also für den Flug nach Montreal hätte ich hätte den sehr gerne mitgenommen, den Flug und den Sitz.
Ja.
War auch gut voll, die Maschine.
Und jetzt stell dir mal vor, die Eisenbahn hätte sowas, ne? Ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, also ist ja eigentlich dasselbe, ne?
Ja.
Eigentlich so ein Schmalrumpfflugzeug mit echten Business-Class-Sitz. Ich verstehe auch gar nicht, warum die immer so ein Drama um Nachtzüge machen, ne? Ey, baut doch einfach alle Züge irgendwie mit vernünftigen Sitzen, die du dann auch so irgendwie hinlegen kannst, wenn du willst, weil dann kannst du die alle auch nachts fahren.
Ja.
Dann kannst du immer schlafen. Und wer sagt eigentlich, dass du immer nur nachts schlafen willst? Das ist ja auch das Nächste, oder? Ich meine, es gibt ja auch keine Nachtflugzeuge.
Nö.
Oder? Jetzt, also egal, ob du jetzt durch die Nacht fliegst oder nicht.
Es ist sogar gang und gäbe, dass selbst bei Tagflügen, nachdem das Essen durch ist, die Kabine dunkel gemacht wird, damit du schön schläfst.
Naja, zum Beispiel. Oder auch warum denn auch nicht?
Ja.
Und dann kannst du schön hinlegen, bisschen Fernsehen gucken oder so. Also und wenn das, ich meine, naja. Gut, aber ich bin ja nicht Verkehrsminister.
Richtig.
Ja.
Wir haben ja keine Ahnung von der ganzen Materie.
Ja, ich meine, sie haben mich ja leider nicht gefragt, aber wahrscheinlich halt, weil ich gerade verreist war. Ne?
Das kann sein, ja. Kann sein, dass wir einen Anruf hier auf dem AB hatten.
Ja, wahrscheinlich. Siehst du, muss ich mal abhören. Naja. Alex,
wir
haben dafür rumgeblödelt.
Dann widmen wir uns jetzt den Sachen, von denen wir wirklich Ahnung haben, nämlich Essen.
Ja, genau. Würde ich nämlich sagen. Aber damit das nicht so langweilig wird, ne, und ihr uns hier beim Essen zugucken müsst, beim französischen Essen, ne, weil ich habe schön Kopper mitgebracht, also schön Schinken, ein paar Salamis, ne, auch noch ein bisschen lecker was zu trinken. Hast du einen passenden KI-Song der Woche
gemacht? Natürlich.
Ja,
und wir hören ein bisschen französische Chanson.
Wir hören Chanson. Ich klicke mal.
Ich fühle mich schon wie in Frankreich gleich.
Wobei, ich muss dir sagen, Korsika, so französisch war es nicht.
Glaube ich.
Ja, also es war wirklich deutlich anders als so, ich sage jetzt mal Frankreich.
Ja.
Aber das liegt dann natürlich auch irgendwie an der Geschichte, ne? Die waren ja auch, eigentlich waren die schon alles. Ja. Naja. So, KI-Song, du kannst mal sagen, wo die Leute den KI-Song finden.
Natürlich
auf
airliners.de, eure Anlaufstelle Nummer 1, wenn es um die fabelhafte Welt der Luftverkehrswirtschaft und die KI-Songs der Woche geht. Den entsprechenden KI-Song für diese Folge findet ihr im Artikel auf airliners.de. Alle Airliners Plus Abonnenten können sich den dann da kostenfrei inklusive Lyrics runterladen. sich ein Spaßgetränk aufmachen, so wie es jetzt David gerade macht.
Ja, ich mach, warte mal. Also
und dabei einfach so tun, als würden sie in Frankreich am Meer
also
liegen.
Also pass auf, ich habe uns mitgebracht ein Mattei, das ist aus Korsika. Ja, wie heißt das? Ich sag mal, ist quasi Martini, wenn man so möchte. Ein, wie heißt das auf Deutsch?
Wermut.
Wermut, genau. Und den trinkt man heutzutage als Spritz oder aber mit Tonic. Mir schmeckt es als Tonic.
Ich glaube, mir wird es gar nicht schmecken, aber ist okay.
So, aber du musst kosten. Ist nämlich, also stell dir noch einen Eiswürfel dazu vor.
Ist doch bestimmt richtig schön warm jetzt. So.
Prost.
Und Condor zahlt sich Boni aus, trotz Verlust, Kellskandal, Keltung.
Dazu habe ich mein Messer mitgebracht noch und das ist nichts für dich. Dann trink einen Kaffee, hier.
Oh ja, bitte. Das ist ja bitter wie Hölle.
Zum Kaffee, den kann, noch einen Kanister. Ich habe hier einen Mantel.
Ja, gib mal her, hier.
Ja, du hast mich schon ausgepackt.
Ah, danke.
Dann rücke ich mir das mal hier so ran.
Sonst streike ich.
Ja, also diese Canistrelli, die gibt es natürlich auf Korsika auch mit Kastanie, mit Nüssen, ne? Weil das ist ja das große Ding eigentlich.
Wenn du wiederkommst, braun gebrannt, mit Sand in den Schuhen und Fotos vom Meer.
So, was magst du denn? Ein bisschen Schinken oder?
Salami.
Oder magst du Käse? Salami?
Mhm.
Ich habe hier so eine Pfeffersalami. Ja?
Den Wochenrückblick.
Ich ja. Ihn ganz allein also Keks mit Espresso schon mal gut. Entschuldigung an alle, die das Geschmack jetzt hören müssen.
Ja, Pfeffersalami ist aus Wildschwein, ne?
Die dippe ich jetzt aber nicht in Kaffee, ja?
Ey, mach wie du willst, ne? Also Korsen sind generell freiheitsliebende Menschen.
Sagt man eigentlich Korsen oder ist die Mehrzahl Opel Corsas?
Korsikanesen. Ja, ist auch ein Stück Käse, das ist in erster Linie scharf und...
Nee, lass mal.
Ziege. Nee? Nix für dich?
Ja, die okay. Andere Salami dann noch.
Die andere? Ja, die ist so mit Kräutern drum.
Mhm. Ja. Tut mir echt leid, dass ihr das hören müsst. Oh.
Nächstes Mal kommen die alle hierher und dann dürfen sie alle mitkosten. Machen wir hier so.
Ja, aber dafür verlangen wir 400 Euro.
Verkostung.
Ja, dass sie uns sehen können.
Ja,
und mit uns Salami fressen können.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Was haltet ihr davon? Dann organisieren wir noch irgendwo einen Rundgang.
Mhm.
Oder?
Ja.
Durch
Haus. Den S-Bahnhof.
Nee, durch hier Haus der Luftfahrt oder so. Ja? Oder über den BER.
Mhm.
Ja, gut. Baguette noch.
Hast du das auch mitgebracht oder ist das frisch
nee,
von hier?
Nee, das ist frisch von hier.
Okay, also der Salami ist sehr gut.
Super. Leute, hat mir wieder Spaß gemacht.
Ja, mir auch, wa?
Bleibt uns gewogen. Nächste Woche, wie gesagt, gestalten wir gemeinsam mit euch den nächsten Airliners.de-Flugzeugkalender. Da freue ich mich auch schon drauf. Alex, bis denn.
Bis denn.
Tschüss. Tschüss.
Air Baltic bettelt um Kredite. Der Minister tritt zurück.
Habe ich dir schon erzählt, dass ich gestern, dass es hier so feucht war, feucht heiß war, so schwül war, dass ich mit dem Auto aus der Tiefgarage rausgefahren bin und plötzlich macht es und rundrum ist das Auto beschlagen von außen. Habe ich noch nie erlebt. Unglaublich. Ich habe echt die Hitze mitgebracht, oder?
Das.
Widerlich. Ja.
Großemann, drei Wochen lang schrieb ich allein den Rückblick nieder. Komm zurück, mon cher David, sonst streik ich wie die Piloten wieder.